Ich finde es total attraktiv und schön, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch, wenn es mir mal nicht gut geht, ich kann auch aufgefangen werden zum Beispiel. Oder ich habe jemanden, der auch gegenhalten kann oder der mir auch zur Not sagen kann, wenn ich was total blöd mache irgendwie. Das ist aber ja komischerweise was, was eher so Männern zugeschrieben wird. So der Mann soll häufig so stark sein und tonangebend und so weiter. Das finde ich total komisch. Ich will das eigentlich gar nicht.
So dieses Rumgeprahle und diese starke Separation zwischen Jungs und Mädchen auch in der Schule, das habe ich eigentlich nie mitgemacht. Das hat mich nicht interessiert, weil ich immer fand, irgendwie auch damals schon, dass die Jungs irgendwie so in ihrer Rolle gefangen sind auch, ne? Dass die irgendwie also quasi nicht rauskommen aus diesem Bild. Und ich habe nicht verstanden, was das eigentlich für ein Bild ist, woher das gespeist wird. Also das war mir irgendwie immer rätselhaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Begabungslust. Leben, lieben und arbeiten mit Hochbegabung und Neurodiversität. Ich bin Andrea Schwiebert, Beraterin für hochbegabte Erwachsene und unterhalte mich hier mit hochbegabten Menschen über Themen, die uns bewegen. Einige dieser Personen habe ich auch schon für meine Bücher interviewt. Andere lade ich ein, weil sie eine besondere Perspektive oder Expertise mitbringen. Heute geht es um das Thema Hochbegabung und Geschlechterrollen, diesmal aus Männerperspektive. In der letzten Folge haben meine Gesprächspartnerin Svea und ich das Thema schon aus unserer Frauensicht beleuchtet. Da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass leider so einige Männer, sowohl in Partnerschaften als auch im Beruf, nicht damit klarkommen, wenn Frauen außergewöhnlich klug sind. In der heutigen Folge habe ich mit Leonard und mit meinem Kollegen Paul Wolf darüber gesprochen, wie sie als hochbegabte Männer das Thema Geschlechterrollen erleben. Leonard habe ich vor einigen Jahren kennengelernt und ich weiß noch, dass ich beeindruckt war, was er da schon alles gemacht hatte, von Auslandsaufenthalten über bunte Stationen seines Bildungswegs bis hin zu Poetry Slam und vor allem, wie reflektiert und wie differenziert er schon mit Mitte 20 gedacht hat, wie wichtig es ihm war, etwas zu bewirken in der Welt und wie gut er seine Gedanken in Worte fassen konnte. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich ihn unter anderem Namen auch für mein Buch Kluge Köpfe lieben anders interviewen durfte. Und Paul und ich haben diesen Podcast ja gemeinsam initiiert. Wir haben uns in puncto Arbeitsteilung nun aber entschieden, dass ich erstmal die Gesprächsführung übernehme und Paul die Technik. Irgendwie kamen wir dann auf die Idee, dass es ja schön wäre, wenn Paul sich heute einfach mitinterviewen lässt. Und ich finde, das hat die Folge bereichert. Im Gespräch ging es viel um biografische Erfahrungen der beiden, unter anderem darum, ob ein Ponyhof eigentlich schwul macht. Es wurde deutlich, dass nachdenkliche, sensible Jungs oft ganz schön Gegenwind erfahren, wenn sie sich nicht an vermeintlich männliche Rollen halten. Aber auch, dass Hochbegabte oft einfach nicht anders können, als zu sich selbst zu stehen. Am Schluss wollte ich dann eigentlich mit den beiden noch über Erfahrungen im Berufsleben sprechen. Aber dann sind wir bei aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen gelandet, bei Rückschritten in Richtung altes Männerbild, bei festgefahrenen Meinungen und Hasskommentaren. Alle drei sind wir darüber erschrocken und haben uns etwas ratlos gefragt, was können wir eigentlich tun? Mir hat das noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, Hochbegabte und generell von der Norm abweichende Menschen in ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Mut zu eigenen Wegen zu stärken. Also einerseits ist das natürlich für jede einzelne Person wichtig. Aber wir können es uns ja auch gesellschaftlich gar nicht leisten, dass diese Menschen depressiv werden und resignieren. Wir brauchen ja Leute, die in der Lage sind, Dinge differenziert zu sehen und Brücken zu bauen zwischen unterschiedlich Denkenden und die den Weitblick haben, um vorausschauend zu handeln. Es ist ja wichtig, dass Menschen wie Leonard, der derzeit als Journalist arbeitet, sich weiter trauen, Dinge nicht zu vereinfachen. Wenn solche Leute entmutigt aufgeben, dann können wir, glaube ich, echt einpacken. Aber nun hört selbst. Viel Freude und Inspiration mit unserer aktuellen Folge zu Hochbegabung und Geschlechterrollen aus Männerperspektive. Ja, hallo Leonard.
Guten Morgen, hallo.
Und hallo Paul. Schön, dass auch du bereit bist, uns an deinen persönlichen Erfahrungen und Eindrücken teilhaben zu lassen. Hallo.
Ja, hallo, sehr gerne. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
Ja, schön, ich freue mich auch und bin schon ganz gespannt. Ja, Leonard, vielleicht erzählst du uns einfach zum Einstieg mal so ein klein bisschen über dich. So, wie alt bist du eigentlich? Was machst du so? In was für Beziehungen steckst du so?
Soll ich jetzt alle Beziehungen dann aufzählen, die ich stecke von? Nein,
Ich
also ich
kenne mich da
bin.
bei dir nicht aus, aber erzähl uns das, was du gerade wichtig findest.
Ich bin Leonard, ich bin 31 Jahre alt. Ich habe ziemlich viel Verschiedenes gemacht. Ich habe nach der Schule erstmal einen Freiwilligendienst gemacht und da auch viel in einem Kindergarten gearbeitet, habe dann Psychologie und Friedens- und Konfliktforschung studiert und da auch dann relativ viel ehrenamtlich am Rand mitgearbeitet, auch in NGOs. Und ein bisschen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie dann als Hilfskraft. Und seit 2020 arbeite ich als Journalist und bin mal gespannt, wo es demnächst so hingeht. Ja, das mit den Beziehungen eben natürlich auch ein kleiner Spaß, weil man steckt ja mit allen Menschen irgendwie in einer Beziehung, wie auch immer geartet. Aber liebesmäßig bin ich Single, so halb freiwillig würde ich sagen, schon relativ lange. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das total furchtbar finde, aber ich bin auch nicht jetzt gerade Single aus völliger Überzeugung, weil ich das so super schön finde, sondern eher, weil es jetzt halt nicht so geklappt hat im Moment oder gepasst hat. Und es wird auch zunehmend ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen, weil es gerade richtig losgeht, dass um mich herum sehr viele heiraten und Kinder bekommen und sich Häuser kaufen und ja, und ich sitze halt irgendwie und wohne in einer WG, in der ich mich sehr wohlfühle und die auch ein bisschen Familie ist. Aber ja,
Ja.
das ist ein ganz anderes Leben auf jeden Fall gerade noch.
Ja, okay. Aber mit den Beziehungen, das war durchaus so gemeint. Also ich, ne, die Frage nach deinen Beziehungen, genau, so eine WG, das sind auch Beziehungen auf jeden Fall. Ja. Und was hat dich denn eigentlich bewogen, dich überhaupt für mein Buch damals zu Hochbegabung und Liebe interviewen zu lassen? Also ich meine, ich habe dich gefragt, glaube ich, aber.
Du hast mich gefragt, es war eine sehr willkommene Abwechslung zu meiner Masterarbeit, in der ich gerade bis zum Hals gesteckt habe. Nee, aber ich fand auch die Fragen sehr spannend. Ich finde das Thema total spannend. Ich war auch neugierig, halt aktiv daran beteiligt zu sein und auch mitzubekommen, was andere vielleicht denken, auch durch diesen Prozess. Und ich fand auch dein erstes Projekt natürlich sehr spannend, habe dein erstes Buch damals gelesen und da in vielen Momenten ja, mich so sehr warm auch verstanden gefühlt und habe gedacht, das ist doch jetzt eine sehr schöne Möglichkeit. Na, und ich wusste auch, dass nicht so super viele junge Männer meistens über solche Themen so viel reden und dachte, das ist aber vielleicht auch wichtig. Also antworte ich mal und guck mal, ob du Fragen von mir aufnimmst oder Antworten und
Ja.
ja.
Ja, das ist sehr schön, dass du da mitgemacht hast, denn es war tatsächlich so, dass es weniger Männer gab, die sich bereit erklärt haben oder die Lust hatten, interviewt zu werden, als Frauen. Und das, ja, fand ich sehr bereichernd, da mit dir dann im Austausch zu sein.
Habe ich ja Glück gehabt, ne?
Was, da hast du Glück gehabt?
Ja, habe ich Glück gehabt, ja.
Nee, das habe ich mir vorher schon gedacht, dass das bereichernd sein wird. Bisschen kannten wir uns ja schon. Bei dir ist es ja so, dass dieses Etikett oder diese Schublade Hochbegabung, dass du da immer wieder auch so ein bisschen überlegst, ist das jetzt wirklich, so, ne, sollte ich diese Kategorie für mich so, sollte ich das so bezeichnen? Wie könntest du denn aber beschreiben, ohne vielleicht das Wort Hochbegabung zu benutzen, was dich von anderen Menschen oder vielleicht speziell auch von anderen Männern unterscheidet? Ich glaube, da gibt es ja schon so ein paar Sachen, weswegen dich das Thema des Buches dann wiederum auch interessiert hat, ne? Wo du so ein bisschen untypisch bist.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, warum ich mich so ein bisschen schwer mit diesem Etikett auch tue, weil das immer diesen Punkt hat, man ist irgendwie anders und also alle Menschen sind ja irgendwie anders. Und ich denke immer so, ja, sicherlich mache ich mir vielleicht viele Gedanken oder bin bei bestimmten Themen sensibel oder versuche nicht so in Boxen zu denken und ich bin sicherlich auch nicht dumm, aber ich weiß immer nicht, ob ich dann wirklich mich dann so krass unterscheide. Natürlich auch, weil ich mir irgendwie auch ein Umfeld aussuche, in dem solche Gespräche auch möglich sind und in dem das relativ normal für mich auch ist, dass man mit Menschen gut darüber reden kann und dass alle irgendwie verschiedene tolle Begabungen haben. Und ja, ich würde es jetzt auch nicht komplett ablehnen oder so, aber es fühlt sich immer so ein bisschen so an, als wäre ich irgendwie, wenn man sich dieses Etikett drauf tut, für mich noch, als wäre ich irgendwie anders oder besser oder irgendwie so. Und so fühle ich mich halt einfach nicht. Und ich glaube, da kommt so ein leichter Abwehrreflex her. Also Du hast mich ja relativ früh mal relativ eindeutig da reingesteckt in diese Schiene, als wir uns unterhalten haben. Also vielleicht wäre die Frage ja, warum du mich jetzt gerade für dieses Interview ausgesucht hast und denkst,
Ja.
dass ich da reinfalle.
Naja, du hast ja schon, also genau, schon damals ist mir aufgefallen, dass du schnell denkst, dich gut ausdrücken kannst, solche Dinge, ja, die ich typisch finde und immer wieder erlebe bei Hochbegabten. Du hast aber ja auch gesagt, dass du zum Beispiel ungewöhnlich bist in dem, dass du schon als Kind und auch später viel über deine Emotionen gesprochen hast, ne? Anders als vielleicht andere männliche Wesen, das so um dich herum alle immer normal fanden, dass du da auch vielleicht eine besondere Sensibilität hast, ne? Und genau, insofern, es gibt, glaube ich, so mehreres, sowohl an Fähigkeiten bei dir als auch an Persönlichkeitseigenschaften, die ziemlich deutlich in diese Richtung weisen, würde ich sagen. Weswegen ich es auch legitim finde, dass wir uns heute mit dir unterhalten.
Ja, ich freue mich ja. Das ist ein bestimmt ein spannendes Gespräch gleich, ja.
Genau. Und Paul, bei dir ist es aber ja so, du kennst ja auch deinen IQ, ne? Du hast ja einen IQ-Test gemacht und hast dir sozusagen deine Hochbegabung da nochmal bescheinigen lassen, für die aber auch vorher schon ganz viel sprach. Und du bist nicht nur in dem Punkt, vielleicht unterscheidest du dich ein bisschen von Leonard, sondern du bist ja auch altersmäßig, so wie ich, Anfang 50 und nicht Anfang 30. Und wir haben beide drei Kinder. Also du hast ein bisschen eine andere Perspektive als Leonard, was ich bereichernd finde für heute. Aber wie ist denn das bei dir? Also als du das dann festgestellt hast mit der Hochbegabung, wofür hat dir das denn vielleicht in Bezug auf deine Persönlichkeit, vielleicht auch auf dein Mannsein irgendwie Erklärungen geliefert?
Also das ist im Prinzip ein Prozess, der auch nicht abgeschlossen ist und der wahrscheinlich auch nicht abgeschlossen sein wird, bis ich diesen Planeten verlasse. Tatsächlich, also ich fühle mich schon sehr anders, auch gerade in puncto Geschlechter Selbstverständnis. Und sagen wir mal, im Rückspiegel sind mir einfach viele Dinge viel klarer geworden. Also wir werden da nachher ja nochmal kurz drauf eingehen, auf das Thema Herkunft und so weiter.
Du hast mir ja im Vorgespräch schon mal gesagt, das Coming Out als hochbegabter Mann, das sei für dich irgendwie mit diesem Geschlechterrollenthema sogar noch mal verbunden, ne? Als wir darüber nachgedacht haben, dass wir eine Folge machen zum Thema Geschlechterrollen oder zwei. Wie meintest du das eigentlich? Wieso ist Coming Out als hochbegabter Mann, ja, was hat das mit dem Geschlechterrollenthema zu tun?
Naja, insofern, als es ja auch um die Frage geht, wie gehe ich sozusagen mit der Norm um, wie passe ich mich an, wie akzeptiere ich auch so nonkonforme Sichtweisen oder Gefühle auch, und wie gehe ich einfach in der Partnerschaft damit um, wie gehe ich in mir selbst damit um und wie offen gehe ich da eben auch nach außen mit um, ne?
Ja.
Und ja.
Ja, vielleicht auch, weil du sagtest, glaube ich, auch, dass manches, was hochbegabte Männer so auszeichnet, eben zum Beispiel das, was auch Leonard gemacht hat, so dieses über Gefühle reden, das wird ja in unserer Gesellschaft oft noch so als weiblich assoziiert, sodass halt dann hochbegabte Männer manchmal Eigenschaften haben, wo vielleicht gesagt wird, das ist doch jetzt nicht richtig männlich.
Ich sehe da eine große Parallelität einfach, ja, wenn es auch um das Thema von Selbstwert und Selbstakzeptanz geht und sozusagen eine bewusste Beziehungsgestaltung, egal in welchem Kontext eigentlich.
Also irgendwie aber schon auch eine Parallele zwischen Coming Out als Hochbegabter sozusagen, ne? Wo zeige ich mich so? Wo stehe ich dazu? Wo sage ich das vielleicht auch explizit, dass ich hochbegabt bin? Und gleichzeitig auch in deiner Persönlichkeit, zu der halt auch das Mannsein gehört. Ja.
Genau.
Vielleicht auch noch mal so zu eurem eigenen Geschlechterrollenverständnis. Wie seid ihr beide denn eigentlich jeweils aufgewachsen? Was haben vielleicht eure Eltern euch an Geschlechterrollen vorgelebt? Oder wie habt ihr selbst euch dann als Jungs erlebt? Wie sensibel durftet ihr zum Beispiel sein? Leonard, wie war das bei dir?
Also ich habe das, also ein unfassbares Glück gehabt, dass ich mit sehr tollen Eltern aufwachsen durfte, die uns eigentlich, finde ich, kurz nach unserer Geburt schon, also mir und meinem kleinen Bruder, soweit es ging, in geschützten Rahmen eigentlich versucht haben, möglichst viel Autonomie auch zu ermöglichen und eigene Entscheidungen und zu gucken, was wir wollen, ohne uns so viel vorzugeben, sondern eher so als Beispiele was vorzuleben. Und das fing an damit, dass mein Vater halt Elternzeit genommen hat, auch unter anderem, weil Mama einfach dann einen sichereren oder besseren Job hatte. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir mal einkaufen waren und irgendwann war ich da mit Mama und sie dachten dann alle, mein Vater hätte jetzt eine neue Frau gefunden, weil vorher die muss ja tot gewesen sein oder so, weil, also es, niemand nahm bei uns in der kleinen Stadt Elternzeit als Mann. So, das war total ungewöhnlich. Und das war für die aber total natürlich. Das war so, ja, warum denn nicht? Ja, also natürlich, und das macht gerade auch mehr Sinn und er wollte auch gern Zeit mit mir verbringen und allein schon sowas. Und also, oder ich hatte eine Puppe zum Beispiel, weil ich hatte irgendwie Lust auf eine Puppe und dann natürlich habe ich eine Puppe bekommen. Und dann habe ich halt dann bei Freunden dann gemerkt, so, oh, das finden die Eltern aber jetzt ganz komisch, dass auf einmal ich mit meiner Puppe da ankomme und das ist irgendwie, und ich, also ich habe natürlich schon auch mitbekommen, warum und dass sie das so Frauen zuordnen und so oder Mädchen, aber ich habe es halt irgendwie schwer gehabt, dass, also, ne, ich habe mich dann gewundert, so, hä, warum denn? Also, ist doch, was hat das damit zu tun? So, ich kann auch, wenn ich mit einer Puppe spielen will. So, und ich glaube, das sagt viel darüber aus, wie meine Eltern mich, glaube ich, auch groß gezogen haben und wie offen die waren. Und in der Schule, so speziell im Gymnasium, fand ich, wurde es dann deutlich schwieriger eigentlich. Weil, also, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel dann immer auf den Ponyhof gefahren, so ab dem Alter von 10 in den Ferien, weil ich mich da super wohl gefühlt habe und ich natürlich sehr viel Ablehnung von, oder was jetzt natürlich, aber ich habe viel Ablehnung dafür bekommen in der Schule, viele
Ja,
Kommentare,
krass
viel,
eigentlich.
ja, und ich, das war halt, also sehr viel immer so, ah, der ist schwul, der geht reiten. Ich habe dann immer gesagt, so mit 10, warum sollte ich denn, wenn ich schwul bin, auf dem Ponyhof fahren? Das sind keine Jungs, also das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Gutes Argument, typisch hochbegabt, würde ich sagen, aber ja.
War für mich einer der besten Orte, weil ich einfach genauso genommen worden bin, wie ich war. Aber trotzdem bin ich damit anscheinend total aus der Norm gefallen, auch damit zu sagen, ich mache das jetzt halt trotzdem, auch wenn diese Kommentare kommen. Weil ich hatte das Gefühl, andere hätten das vielleicht auch schön gefunden, aber es wäre überhaupt nicht darüber nachgedacht worden, das zu machen, einfach weil das viele, wenn als Leistungssport, ja, aber jetzt nicht so einfach, weil es irgendwie nett ist. Ja, ich weiß nicht, wie doll soll man ausufern. Ich habe, also ich kann natürlich noch kurz was zu meinem Papa sagen, weil ich finde nämlich das super interessant. Der ist ein wahnsinnig liebevoller Mensch, der sehr, sehr viel empfindet und der auch sehr gut mit Worten eigentlich umgehen kann. Und trotzdem hat der sehr wenig über Gefühle gesprochen eigentlich, weil die das einfach zu Hause nie so gemacht haben und sich auch damit, glaube ich, nicht so belasten wollten. Und das ist auf jeden Fall was, was mich sehr geprägt hat, weil ich glaube, dass meine Mama eher andersrum so ein bisschen, also das viel braucht und auch eher, wenn es dann viel wurde, dann so gestresst war, während Papa immer stiller wurde. Und ich habe, glaube ich, beides nachvollziehen können und dann auch oft so ein bisschen versucht zu vermitteln. Und das hat mich aber sehr geprägt, zu versuchen, für beides auch Worte zu finden und irgendwie da so drüber kommunizieren zu können, weil mir das total wichtig war und ich das sehr anstrengend fand, wenn wenn Dinge so ein bisschen so im Raum hingen. Und weil ich auch mal dachte, hey, ja, ihr fühlt es, also ihr fühlt doch beide, also warum ist es so schwer, sich darüber auszutauschen? Genau. Nee, und ja, also ich würde sagen, ich habe viel Glück gehabt und trotzdem war es sehr schwer. Ich glaube, gerade als die Teenagerzeit so anfing, naja, ganz normal ich sein zu dürfen, weil das halt auch, also ich habe, glaube ich, auch viele Leute überfordert und genervt damit, dass ich dann viel über Dinge auch gesprochen habe und so. Und ich glaube, das war dieses typische Dilemma auch so ein bisschen, naja, auf der einen Seite bin ich so und will aber auch irgendwie dazugehören und eck damit an, wie viel mache ich das jetzt trotzdem? Wie viel halte ich mich da auch ein bisschen zurück? Und auch mal diese, also ich habe halt auch lange dann immer so daran damit gehadert, warum werde ich denn dafür, dass ich da vielleicht offen bin oder sensibel bin oder über Sachen sprechen möchte, irgendwie so, naja, warum wird man damit abgelehnt teilweise? Und ich glaube, es wurde eigentlich erst besser, als es auch normaler war, wieder mehr mit Mädchen zu machen. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber es gibt immer so eine Phase, wo irgendwie
Ob wir das noch wissen, weil
Mädchen
wir schon
nicht.
so alt sind.
Nein, aber ja, doch, ja, auch das wollte ich damit ausdrücken. Ich wollte euch ein bisschen mobben, ja. Nee, aber Es gibt ja diese Phase, wo, also, oder bei mir gab es eine Phase, wo man Jungs noch nicht so wirklich mit Mädchen gespielt haben, das war noch
Ja, ich weiß.
komisch.
Ja.
Aber die Jungs haben irgendwie auch irgendwie schon nicht mehr so ganz normal so dieses, hey, wollen wir mal was spielen, sondern es gibt schon mehr diese Hobbys. Und dann bin ich halt mit meinen ungewöhnlichen Hobbys so ein bisschen durch beide Raster gefallen. Und da habe ich mich oft so ein bisschen alleine gefühlt. Und ich glaube, so ab 14, 15 wurde das wieder viel normaler, dass man auch mit Frauen oder Mädchen was gemacht hat. Und da war das dann auch einfacher für mich, dass ich dann mit meinen Themen und mit meinen Interessen und so dann einfach auch freundschaftlich gut dann da was machen konnte. Und das hat dann wieder sehr gut getan, ja.
Aber da, ne, das ist genau das, was Paul eigentlich, glaube ich, meinte und angesprochen hat, mit diesem Coming Out als Hochbegabter und auch mit diesen Geschlechterrollen, dass das bei dir so beides war. Also auch wenn du immer sagst, du hochbegabt, weiß ich nicht und so, aber ich finde, alles, was du erzählst, passt da so perfekt rein, so, ne? Du hast ja auch erzählt, fürs Buch, dass du manchmal ja wirklich dann auch alleine da irgendwo gestanden hast in der Schule, in der Phase mal so, ne, weil das einfach nicht gepasst hat. Und
Ja.
ja, du warst einfach anders als andere, weil du viel gedacht und geredet und hast und sensibel warst, aber eben auch, weil manches von dem, wie du warst, dann eher einsortiert worden ist bei, ja, sowas machen Mädchen, ne? Und sowas machen nicht Jungen. Und als das dann später ein bisschen durchlässiger geworden ist, da wurde es dann halt wieder besser, so, ne? Aber
Kann sein. Also zumindest hatten die anderen keinen Bock da drauf. Ich glaube halt, es gab durchaus viele, die auch viel gedacht haben und gefühlt haben und vielleicht auch manchmal gerne geredet hätten, aber sich das, glaube ich, nicht so getraut haben. Und das
Ja,
dann,
klar.
und ich glaube, das ist auch ein Grund für eine Ablehnung, nicht mal, weil sie das als weiblich empfinden, sondern vielleicht auch als bedrohlich in irgendeiner Form, dass
Ja,
auf einmal
glaube ich
jemand
auch.
ankommt und die
Ja.
Themen in den Raum stellt, um die man sonst immer so ein bisschen rumtanzt und so tut, als hätte man die vielleicht gar
Ja,
nicht und
das
so.
ist ein
Und
guter Punkt. Das, glaube ich, ist wirklich ein Ding bei Jungs oder bei Männern, die eigentlich sensibel sind und eigentlich auch, ne, ganz schön was mit sich rumtragen, dass sie da erst recht in eine Abwehrhaltung manchmal gehen, wenn sie merken, jemand ist so. Dann muss man sich da noch irgendwie von abgrenzen, um bloß nicht selber in diese Richtung einsortiert zu werden. So, ne? Das ist sicherlich ein Phänomen.
es ist ja auch schwerer, cool zu sein. Also, ich meine, cool ist ja im Sinne von so kühl und so ein bisschen das Gegenteil von so sensibel und warm irgendwo auch und sich viel anmerken lassen und so. Also, ich glaube, das war auch, in der Zeit musste man dringend cool sein eigentlich und das
Unbedingt,
war ich so gar nicht, aber.
ja, okay. Okay, Paul, und wie ist das bei dir gewesen? Wie wir schon gesagt haben, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, so ein bisschen eine andere Generation. Wie war dein Aufwachsen, deine Rollenvorbilder deiner Eltern? Wie hast du dich so als Junge erlebt?
Ja, das ist ein bisschen spezieller vielleicht, weil also meine Mutter und also meine Eltern haben sich getrennt, als ich schon sehr klein war, anderthalb oder so. Und als ich 5 war, sind wir dann von Berlin nach Süddeutschland, nach Ravensburg umgezogen. Und da gab es eben so verschiedene Elemente, die das überdeckt haben, sage ich jetzt mal so, das Anderssein. Da konnte man das irgendwie gut labeln. Man könnte sagen, okay, wir kommen aus Berlin, ne? Wir sprechen ein bisschen anders.
So,
Ich bin ein
ja, okay.
Trennungskind, ne? Das war auch sozusagen zu der Zeit
War
quasi
damals
ein,
echt noch ein Ding so, ne? Ja.
ja, das war eine Besonderheit. Aber also meine Mutter ist ja Psychiaterin und sie ist unter anderem auch aus einem emanzipatorischen Grund hat sie sich von Berlin weg bewegt. Und das ist irgendwie so implizit, irgendwie habe ich das auch mitgenommen, ja, in meiner persönlichen Entwicklung. Und insofern, und ich habe sie immer als wirklich sehr starke Person auch wahrgenommen, ja. Also sie hat einfach, wir haben, also sie hat ihre Sachen in den VW Käfer geparkt und dann sind wir da runtergefahren, so. Und haben da ein neues Leben aufgebaut. Also sie hatte auch einen Partner, also mein Stiefvater dann später. Aber tatsächlich dieses Moment, also ich bin da einfach sehr stark durch starke positive Frauenbilder eigentlich durch meine Mutter geprägt. Also sie war zu der Zeit auch in der Frauenbewegung sehr aktiv. Gab es auch eine kleine Szene sozusagen in der kleinen Stadt. Und das ist irgendwie etwas, für mich war sozusagen, ich habe mich quasi noch nie so richtig in einem Männlichkeitsbild irgendwie befunden, ja. Und also mein Stiefvater war eben genau das. Mein Stiefvater war jetzt für mich auch, er war natürlich eine Autoritätsperson im Alltag, aber er war jetzt eben nicht mein Vater. Und hat im Prinzip auch, also das ist alles so die Spätausläufer der 68er-Generation, die das eben auch stark abgelehnt haben, dieses autoritäre Selbstverständnis ihrer Elterngeneration. Und ja, insofern haben sich sozusagen diese Themen ein bisschen überlagert, aber so bis 10, 11 oder so, würde ich sagen, war ich quasi auch mit Freundeskreis ganz gemischt unterwegs. Und dann gab es so eine kurze Phase von vielleicht 2, maximal 3 Jahren, wo ich dann eher in so einer Jungsclique war. Die war aber auch sehr klein und das waren auch schon sehr in ihrer Selbstwahrnehmung sehr selbstdifferenzierte Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal rückblickend. Aber es gibt eben so einige Scheidepunkte und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Also mit 12 oder 13, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich zum ersten Mal die Rocky Horror Picture Show gesehen im Kino, damals 30 Grad, alle im Freibad, ich alleine im Kino. Und weil mir das so toll gefallen hat, bin ich gleich am nächsten Tag nochmal rein, wieder allein im Kino, alle wieder im Freibad. Und das Faszinierende fand ich eigentlich wirklich so dieses freie Selbstbild und Selbstverständnis von Tim Curry, der Frankenfurter darstellt in diesem Musical. Und da ist mir irgendwie klar geworden, ey, irgendwie, da, ich ticke da anders. Ich habe da irgendwie, wenn ich Frauen anschaue oder Mädchen zu der Zeit, da sozusagen passiert was anderes. Natürlich, dieses sexuelle Erwachen in dieser Zeit spielte auch mit rein. Aber so dieses Rumgeprahle und diese starke Separation zwischen Jungs und Mädchen, auch in der Schule, das habe ich eigentlich nie mitgemacht. Das hat mich nicht interessiert, weil ich immer fand, irgendwie auch damals schon, dass die Jungs irgendwie so in ihrer Rolle gefangen sind auch, ne? Dass die irgendwie also quasi nicht rauskommen aus diesem Bild. Und ich habe nicht verstanden, was das eigentlich für ein Bild ist, woher das gespeist wird. Also das war mir irgendwie immer
Ja, interessant. Aber du hast das
rätselhaft.
schon gespürt und wahrgenommen so.
Ja,
Und
genau.
bist du dann nicht auch als schwul einsortiert worden? Oder aus dir wird mal ein Schwuler oder so? Hast du nicht so einen Kommentar noch erwähnt in dem
Genau,
Zusammenhang mit der Rocky
das war
Horror
eine der
Picture Show?
ersten Zuschreibungen tatsächlich aus dem familiären Kontext und da habe ich mich total gegen geweigert, weil ich dachte, hey, bloß weil ich diesen Film toll finde, heißt es nicht, dass ich jetzt irgendwie quasi Männer erotischer finde als Frauen, ja. Und das ist aber im Grunde genommen bis heute so geblieben. Dass ich sozusagen, ich mache genauso gerne einer Frau Komplimente wie einem Mann. Oder man könnte es auch umgekehrt sagen. Aber das
Auch wir
setzt.
machen Frauen und Männer Komplimente, heißt das.
Ja,
Oder
genau.
wie? Ja,
Das auch,
ja,
ja,
schön.
nee, aber ich meine auch so, also jetzt das klassische Männerbild wäre ja, okay, also ein attraktiver Mann macht eben auch Komplimente einer Frau gegenüber. Aber man könnte ja auch sagen, ein attraktiver Mann macht auch Männern gegenüber Komplimente, ne? Ohne dass er jetzt gleich irgendwie homosexuell sein muss.
Aber
Genau.
was hat das denn mit euch beiden gemacht? Also dieses als Kind heranwachsender mit diesem Label schwul konfrontiert worden zu sein, weil ihr irgendwie dem klassisch männlich assoziierten Verhalten nicht entsprochen habt, ne? Hat das was mit eurer Identität gemacht? Habt ihr dann echt überlegt, verdammt, bin ich jetzt schwul? So, ich meine, war das sowas oder habt ihr das irgendwie so für euch so abtun können? Und ja, und was war dann der Gedanke, nein, ich bin nicht schwul, sondern oder ja, was, wie war das?
Also ich fand da, soll ich anfangen oder möchtest du?
Nee, bitte.
Ich fand es total komisch. Also ich bin doch nicht schwul, weil ich auf dem Ponyhof fahre. Und es war ja auch für mich sehr früh mit 10 oder so. Und das war, keine Ahnung, ich habe immer mal wieder, oder ich bin da auch immer noch, dass ich manchmal überlege und so. Also bis jetzt habe ich, wie soll man anfangen, ja. Aber also bis jetzt habe ich halt immer nur Frauen auf so eine erotische Weise eigentlich anziehend gefunden. Ich finde manchmal auch Männer irgendwie nett oder attraktiv oder so. Und überlegt ja manchmal, aber das war bis jetzt nicht so. Und ich glaube, in so einer ähnlichen Weise war ich auch damals schon durchaus offen, hatte aber auch das Gefühl, ich bin da gar nicht so weit, dass ich das gerade so definieren oder einordnen könnte. Fand es manchmal eher komisch oder so, aber weil man gemerkt hat, man wird damit also es ist so eine negative
Es war ja
Zuschreibung
auch negativ, genau. Es war ja nicht,
für
ah, du bist
andere.
schwul, schön, sondern nee, es war ja was Negatives.
Also das ist halt eine gewisse Bedrohungen, die dann manchmal kommen, weil man natürlich schon dann auch dafür teilweise gemobbt, irgendwie geschubst, was auch immer wurde. Aber an sich fand ich das einfach immer vor allen Dingen ziemlich dämlich. Also so dieses, du gehst auf den Ponyhof, du bist schwul, das macht ja überhaupt keinen Sinn. So, das ist halt einfach so, und deswegen fand ich das eher immer irgendwie albern, komisch und weiß ich nicht. Also deswegen habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich schwul bin. Das war eher so, ich fand das aber auch jetzt tendenziell jetzt nicht so schlimm. Es war jetzt nichts, was mir jetzt Angst gemacht hätte, glaube ich. Aber es war jetzt halt bis jetzt einfach nicht so. Also ich weiß auch gar nicht, ob das immer nur diese binären Kategorien sind oder ob nicht jeder sich auch irgendwie da auf einer
Auf
Dimension
jeden Fall, genau.
bewegt und dann vielleicht auch manchmal irgendwie so, keine Ahnung. Also bestimmt finden manchmal Menschen, Männer, die sonst nur irgendwie mit Frauen, auf Frauen stehen manchmal auch Männer gut oder irgendwas
Ja.
dazwischen. Das ist ja auch
Aber das war
vollkommen
ja gar nicht der
egal.
Punkt. Also ich meine, das finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend, so, ne? Dieses laute Nachdenken darüber, zu wem kann ich mich mal hingezogen fühlen, und heißt das automatisch, dass ich irgendwie einer bestimmten sexuellen Orientierung, einer bestimmten Schublade entsprechen muss? Aber damals ging es ja eigentlich weniger darum, sondern um diese Zuschreibung, ne? Du bist jetzt schwul, weil Ponyhof, und du bist jetzt schwul, weil irgendwie Rocky Horror Picture Show. Also so, ne? Das ist halt das, was euch da ja passiert ist.
Na, man fängt halt schon an, dass man sich mehr überlegt, oder ich habe mir angefangen, mir zu überlegen, wie viel ich denn davon teile und ob ich jetzt so ganz offen erzählen kann, wow, ich war jetzt wieder 2 Wochen in den Ferien da und
Ja.
es hat mir mega gut getan, oder ob ich lieber
Ja.
sage so, ja, ich hatte auch schöne Ferien, einfach weil man nicht sofort so zugeknüppelt werden will mit so negativen Kommentaren und bla, und das macht einem das ja auch manchmal ein bisschen kaputt.
Ja.
Aber also ja. Also
Total.
diese Verbindung, dass ich da jetzt doll drüber nachgedacht habe, deswegen gab es auf jeden Fall eher nicht.
Und bei dir, Paul?
Ja, ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, was Leonard gerade
Ja.
gesagt hat. Das finde ich ganz interessant, weil das ist das, was ich ursprünglich auch meinte. Also für mich ist sozusagen das Thema Ambivalenzdilemma auch im Geschlechterselbstverständnis, also im Rollenverständnis, quasi zentral, weil das ist genau die Frage, wie gehe ich mit möglicher Ablehnung um und oder wie offen gehe ich einfach damit um,
Zeige ich
ne?
mich dann trotzdem, ne? Da
Genau,
vielleicht
genau.
nochmal ganz kurz wieder als Erklärung für HörerInnen, die mit dem Ambivalenzdilemma nicht vertraut sind. Das bezeichnet ja diese Situation, dass Hochbegabte sich meistens entscheiden müssen. Entweder ich bin authentisch, werde aber nicht unbedingt positiv von meinem Umfeld aufgenommen, sondern bin den anderen zu kritisch, zu schnell, zu irgendwas, zu sensibel vielleicht auch. Oder ich passe mich an, werde dann akzeptiert, bin aber nicht ich selbst. Und das ist natürlich genau etwas, was ihr auch in diesem Kontext erlebt dann, ne? Ich kann nicht alles von mir zeigen, ich kann mich nicht ganz zeigen, wie ich bin oder erlebt habt, so als Jugendliche, als Kinder, wenn ich gleichzeitig akzeptiert werden möchte. Aber der Preis ist natürlich hoch, weil wenn ich mich nicht richtig zeige, wie ich bin, dann kann ich auch nicht richtig gesehen werden, wie ich bin. Und dann fehlt mir ja auch wieder was.
Ja.
So.
Nee, und in Bezug auf deine Frage ist es so, also ich habe da auch nochmal wirklich lange drüber nachgedacht, was sozusagen, also bin ich jetzt wirklich der Cis-Heteroman oder wie ist sozusagen meine Selbstdefinition? Und ich komme da ehrlich gesagt nicht wirklich zu einem Schluss. Also homosexuell bin ich nicht, aber ausschließlich hetero würde ich mich auch nicht bezeichnen, weil es einfach schon quasi eine gewisse homoerotische Komponente und Faszination vielleicht auch gibt. Also auch über sozusagen dieses Thema sozusagen des befreiten Selbst, nenne ich das mal. Und andererseits, also habe ich auch als Jugendlicher so mit 15 eigentlich schon auch einfach homoerotische Fantasien gehabt und war auch eigentlich in diese Fantasien wahrscheinlich mehr verliebt als dann in die Wirklichkeit. Es gab da mal so einzelne Tastversuche, aber als ich dann irgendwie so zum Objekt der Begierde wurde, da habe ich irgendwie gemerkt, es funktioniert nicht für mich. Es ist sicherlich auch, hängt es damit zusammen, dass die Person, mit der ich dann im Bett gelandet bin, irgendwie da auch noch nicht diese Sensibilität und diesen Gespür hatte für sozusagen dieses aufkeimende oder dieses ganz sensible Interesse vielleicht dafür, also diese Offenheit. Und dann war für mich da erstmal sozusagen das Thema wieder erledigt, weil ich irgendwie gemerkt habe, das ist nicht so. Aber die Faszination ist geblieben und ich wohne hier in Berlin auch am Ausläufer des Schulenviertels am Viktoria-Luise-Platz, wo auch ganz viele Leute im Sommer auf der Wiese liegen und auch sonst einfach im städtischen Umfeld viele Schwule sind und ich das unheimlich bereichernd eigentlich finde und Ja, aber halt merke, dass es da immer noch eine große Skepsis gibt oder auch eine große Ablehnung von sozusagen einer ja, Hetero-Community, die irgendwie damit nichts anfangen kann. Und ich glaube schon, dass es stark auch mit ja, der Offenheit zu tun hat, die wir da sozusagen haben und die anderen nicht. Ich will aber noch mal ein anderes Beispiel mit reinbringen, das ich ganz interessant war. Ich finde, ich war mit 17 in Berkeley an der High School für ein Jahr und da wurde ich anfangs wegen meines Aussehens, also ich hatte damals kupferrote Haare gefärbt, so ein bisschen David Bowie-mäßig, eben auch sehr ausgemagert, so ein bisschen androgyn einfach, wie mein großer Sohn übrigens, der jetzt modelt, eigentlich genau so und wurde da eben in der Schule auch ziemlich angemacht, ne, und als Faggot und so weiter beschimpft. Und dann passierte etwas. Also da gab es eben auch in Berkeley, dieser liberalen Universitätsstadt, gab es eben auch in der Highschool schon immer noch quasi relativ starke Trennung zwischen Afroamerikanern und weißen Amerikanern und auch Asiaten, Latinos. Da gab es eben so Grüppchen. Und bei den Afroamerikanern wurde ich eben auch als Faggot so dargestellt. Und dann hat sich das geändert. Und zwar hatte ich mir eine Hose schicken lassen aus Deutschland, die mit so einem gummierten Schlangenlederbezug sozusagen bedruckt war. Und die hatte ich dann an mit Cowboystiefeln. Und dann waren die auf einmal so, boah, man, where did you get these pants? Ja, auf einmal war ich sozusagen der totale Highflyer irgendwie und da hat sich wirklich was verändert. Ich fand das so interessant, weil das halt so kulturell kodiert war, ne? Und insofern ist dieses Kulturthema ist natürlich für das Selbstverständnis auch immanent sehr, sehr wichtig, ne?
Ja, spannendes Thema, weites Feld. Ich erlebe immer wieder, dass Hochbegabte oft auch queer sind in irgendeiner Weise und queere Menschen oft auch hochbegabt sind. Trifft für mich selber auch zu. Und gleichzeitig geht es ja, da wird da oft was vermischt, ne? So, da gibt es vielleicht so dieses Androgyne oder dieses Nicht-Binäre. Und dann wird das, weil man sich einfach nicht an diese Geschlechterrollen, unser heutiges Thema, ne, an die nicht so richtig hält. Und dann wird man einsortiert irgendwo in eine bestimmte sexuelle Orientierung, was der Fall sein kann, dass die dann vielleicht auch vom Heteronormativen abweicht, aber gar nicht so sein muss. So, ne? Da vermischt sich oft ganz viel. Deswegen aber vielleicht noch mal zu diesem optisch androgynen Wirken zum Beispiel hin zu der Identität. Innerlich, wie ist das denn bei euch? Würdet ihr irgendwie sagen, ihr habt so für euch das Gefühl einer männlichen Identität oder findet ihr euch da manchmal auch eher nicht binär, was jetzt zumindest die Rollen angeht? Seid ihr eigentlich gern Männer oder beneidet ihr manchmal vielleicht auch Frauen um irgendwas so, ne? Was ist da so euer Rollen- und Identitätsverständnis, was diesen Männlichkeitsbegriff jetzt heute angeht? Gehen wir mal weg von der Jugend zum heute.
Wer fängt an?
Leonard.
Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Da könnte man, glaube
Ja,
ich, sehr lange drüber diskutieren.
könnte man.
Einfach auch, weil ich für mich überhaupt keine feste Definition von Männlichkeit irgendwie habe. Und ich finde
Da
das
geht es
dann
ja schon
ganz schwer zu
los,
sagen,
ne?
wie bin ich denn, um männlich zu sein? Also auf eine total unbewusste Art, glaube ich, fühle ich mich schon männlich oder als Mann zumindest. Also ich bin halt biologisch ein Mann und ich glaube, ich identifiziere mich jetzt auch so. Also ich stelle das nicht so krass in Frage, aber ich bin halt vor allen Dingen, glaube ich, auch ganz gerne einfach ich selbst. Also wenn du fragst, bist du gerne ein Mann? Ja, ich bin eigentlich ganz gerne ich selbst so. Und ich finde aber auch andere Menschen toll. Und ich glaube, dass ich das versuche, gar nicht so super krass am Geschlecht aufzuhängen. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das eine total große Rolle spielt also dann doch bei Chancen, bei Zuschreibung in der Gesellschaft, in bestimmten Strukturen. Und also ob ich Frauen um was beneide, ich weiß nicht, ob ich gerne eine Frau sein würde. Also allein schon, weil Frauen es so krass schwer gemacht bekommen, oft in der Gesellschaft. Und also persönlich wäre ich, glaube ich, auch in den Teenagerjahren noch viel mehr überfordert gewesen, damit eine Frau zu sein, weil ich ja so schon immer so krass uncool war und irgendwie nicht wusste, wie ich mich jetzt irgendwie gut präsentieren kann oder was mir für Klamotten gefallen und so. Und ich das Gefühl hatte, das ist durch den Erwartungsdruck von außen bei den Frauen in meiner Klasse noch viel mehr Thema gewesen und viel mehr Anlass auch für Ausgrenzung und so. Aber also natürlich fand ich es an sich total spannend, meine Frau zu sein. Oder ich meine, also allein schon, dass Frauen in der Lage sind, also halt Kinder irgendwie in sich wachsen zu lassen und so, das ist auch, also was für ein Wunder ist das und so. Also es gibt, finde ich, total viele Sachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich gerne eine Frau wäre, wenn ich jetzt als Frau irgendwie auf die Welt gekommen wäre oder mich so fühlen würde. Aber ich bin so auch ganz gerne ein Mann irgendwie. Aber was auch immer das genau ist.
Ja, spannend. Ich habe neulich ein Interview gehört mit Emilia Roark und die hat gesagt, so ein Satz, der ging ungefähr so und den fand ich ganz gut, dass es bisher ja im Zusammenhang mit Gleichberechtigung, Emanzipation, Feminismus immer darum ging, dass Mädchen sich erlauben dürfen, mehr wie Jungs zu sein. Und wenn wir aber eine Gesellschaft haben, wo die Frauenrolle wirklich nicht mehr abgewertet wird, dann sind wir an dem Punkt, wo es auch darum gehen kann, dass Jungs sich erlauben dürfen, mehr wie Mädchen zu sein. So, ne? Und deswegen sind sie noch keine Mädchen. Also deswegen, ne, können sie sich weiter als männlich identifizieren, aber von der Art her vielleicht einfach auch zum Beispiel mit Puppenspielen auf den Ponyhof gehen, wenn sie Kinder sind und als Erwachsene vielleicht über Gefühle reden, sensibel sein, ne? Manche Dinge nicht
Genau.
tun wollen, die als typisch männlich gelten oder so. Ja.
Also ich spreche da natürlich auch aus einer extrem privilegierten Position, weil ich halt das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht mich als Frau verstehen und eine Frau sein, um das machen zu dürfen. Ich kann das eigentlich meistens ja schon machen und dann muss ich vielleicht mal einen doofen Kommentar aushalten, aber das war es meistens auch.
Ja,
Und
aber
ich
da
glaube.
stehst du jetzt auch zu. Das wäre nämlich noch so meine Frage. Also du stehst jetzt dazu, so zu sein, wie du da bist. Das war vielleicht als
Auf jeden
Teenager noch
Fall.
schwieriger, aber jetzt bist du einfach so.
Ich habe auch als Teenager dazu gestanden eigentlich. Also ich bin ja trotzdem auf den Ponyhof gefahren und ich habe trotzdem den
Ja,
Leuten
du hast
erzählt,
aber
dass ich das
vielleicht nicht
toll
so viel
finde.
vom Urlaub erzählt dann oder so. Also jetzt würdest du es vielleicht auch erzählen, wenn du irgendwas gemacht hast, was
Ich glaube,
möglicherweise.
ich habe ehrlicherweise auch nicht anders gekonnt, als irgendwann doch viel von dem Urlaub zu erzählen.
Okay,
Und
also damals
habe
schon,
dann halt
ja.
darunter teilweise gelitten, aber ich habe das eigentlich immer trotzdem so gemacht, weil ich sonst einfach
Ja,
auch
weil es einfach
unglücklich
so
war.
toll war auf dem Ponyhof und dann musste man das ja auch erzählen.
Ja, und
Ja.
auch weil ich halt so bin und weil ich das halt, also mit dieser Dissonanz rumzulaufen, mich immer so zu verstecken, das wäre mir noch viel schwerer gefallen, glaube ich.
Okay,
Und auch
guter
jetzt
Punkt, ja.
natürlich, also weiß ich nicht, ich habe im Freiwilligendienst ja auch im Kindergarten gearbeitet. Das finde ich natürlich total toll. Ich habe total Lust,
Ja.
falls ich mal Kinder haben sollte, dass ich mich ganz aktiv auf jeden Fall in der Beziehung und
Ja.
Erziehung beteiligen will und so weiter und so fort. Also doch, auf jeden Fall.
Und Paul, du hast eben schon gesagt, dass das für dich immer noch ein Prozess ist, auch so zu diesem Hochbegabtsein zu stehen. Aber wie ist es bei dir so mit diesem Mannsein? Wie hat sich das für dich entwickelt? Wie verortest du dich da inzwischen?
Ja, also ich denke, es ist, also inzwischen verorte ich habe das Gefühl, ich komme immer mehr an in einer für mich positiv konnotierten Männlichkeit, also in meinem Selbstverständnis. Und manchmal benutze ich das auch als so einen Trigger, dass ich sage, ich bin Vater von Söhnen. Ja, das, manche Leute sagen so, oh Gott, ja, und da steckt ja auch noch mehr drin als jetzt nur Söhne, sondern da steckt auch noch Vater drin. Und es gibt aber eben auch, sagen wir mal, Leute, die da etwas einfacher gestrickt sind, die da total, denen es total Respekt einflößt, ne? Die dann sozusagen, also ich habe es im Arbeitskontext schon erlebt, dass ich dann so vorgestellt wurde, naja, und Paul ist übrigens auch Vater von drei Söhnen und so, ne? Das wurde dann so als Indiz oder Indikator dafür gesehen, dass ich durchsetzungsstark bin und sozusagen durchgreifen kann und Autorität lebe und so weiter.
Und
Und
Vater von drei Töchtern wäre gar nicht so gewesen.
glaube ich nicht.
Irgendwie, aha, interessant.
Glaube nicht.
Ja.
Also das ist schon irgendwie anders. Und ich fand es eigentlich immer total, also mich hat es eher irritiert. Ich habe dann so ein bisschen damit gespielt. Aber es zeigt eben, dass es da auf der anderen Seite, also ich spreche jetzt mal wirklich bewusst vom beruflichen Kontext, häufig noch sehr stark und sehr traditionell geprägte Geschlechterrollenverständnisse gibt. Unter Männern, sage ich jetzt
Ja,
mal.
ja.
Unter Frauen aber übrigens auch, habe ich auch erlebt, wo
Klar.
sozusagen ich dann auch sozusagen versucht wurde, auf dieser Spur irgendwie einzufangen. Und das hat aber nicht geklappt, weil ich nicht auf
Ja.
diese Trigger angesprungen
Ja.
bin. In der Partnerschaft finde ich das nochmal ein bisschen ein anderes Thema, weil da ja sowieso eigentlich die Attraktivität und auch der kontinuierliche Diskurs, den man hat oder den ich auch pflege, das auch immer wieder konstruktiv hinterfragt wird und weiterentwickelt wird im Miteinander. Und generell finde ich es halt attraktiv, auch bei Männern eben gerade, wenn diese weiblichen Aspekte der Persönlichkeit auch sichtbar werden und nicht irgendwie in dieser Blackbox irgendwie versteckt werden oder runtergedrückt werden. Und viele Leute, die auch Schwulenwitze machen, ja, zum Beispiel, die haben auch im Grunde genommen eine latente Faszination, die sie wieder mit
Das
zum
ist ja das,
Ausdruck
was wir
bringen.
eben schon hatten, so, ne? Wenn
Ja.
man sowas abtut oder sich darüber lustig macht, dann ist es meistens eine Seite an sich, die man da vielleicht auch noch verstecken will. Also will ich jetzt nicht so küchenpsychologisch
Nee, klar.
behaupten, dass es immer so ist, aber ich
Ja.
glaube, das gibt es schon.
Ja.
Ja, aber vielleicht gucken wir einfach mal. Du hast jetzt so ein bisschen beruflichen Kontext und ein bisschen Partnerschaft angesprochen. Vielleicht schauen wir uns beide Felder auch nochmal an in Bezug auf Geschlechterrollen und männliche Hochbegabtenperspektive. Also zum einen so vielleicht zu euren Erfahrungen mit Partnerschaften. Was zieht euch beide denn überhaupt an bei Frauen und wie wichtig ist denn da vielleicht auch Intelligenz? Ja, wie ist das für euch?
Also ich glaube zum Beispiel, so eine Herzenswärme zieht mich an, wenn man irgendwie eine gute Verbindung hat, wenn den Menschen die Welt irgendwie wichtig ist und sie da irgendwie was wollen, dann merke ich immer so, tendenziell zieht mich so eine Natürlichkeit und ich glaube auch so eine gewisse Robustheit und sich gut in der Welt bewegen zu können, viel mehr an als so ein, dieses etwas so künstliche Stöckelschuhe und so. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand gerne Stöckelschuhe trägt, das meine ich nicht, aber so, ich kann, glaube ich, mehr damit anfangen, wenn die Person auch in der Lage ist, irgendwie, weiß ich nicht, einen Trecker zu fahren oder ein Stück Holz zu hacken oder so. Das finde ich irgendwie cool. Das sind ja eher so männlich assoziierte Eigenschaften, aber ich mag das irgendwie, wenn Leute sich einfach so, ja, so ein bisschen natürlich und in der Welt auch so bewegen. Eine Sensibilität, auf jeden Fall, und eine Aufmerksamkeit, aber ich glaube, und eine Offenheit auch finde ich wichtig, aber ich glaube schon auch trotzdem auch eine Durchsetzungskraft und einen eigenen Willen dazu, was zu machen. Und also auf jeden Fall auch Intelligenz, total. Also ich hätte jetzt. Also natürlich möchte ich mich jetzt nicht dauerhaft total in allen Punkten unterlegen fühlen und so blöd, um richtig
Also wenn jetzt eine
mitzusprechen.
Frau viel, viel, viel intelligenter wäre als du, das wäre vielleicht, ja, dann.
Nee, also ich meine, Intelligenz ist ja auch die Frage, wie definiert man das? Also ich meine halt, wenn das dazu führt, dass ich mich immer so fühle, als wäre ich so nicht, also gar nicht in der Lage, mit auf Augenhöhe zu interagieren, das wäre natürlich eine Katastrophe, weil so eine Beziehung auch nicht funktioniert. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn eine Frau in einigen Bereichen viel intelligenter ist als ich oder Sachen viel besser kann und so. Das ist doch super, wenn und super spannend, auch wenn jemand irgendwie so coole Talente hat. Also das ist, also weil es letztes Mal in dem Podcast vorkam, so nach dem Motto, die sehr klugen Frauen bleiben über. Ich finde kluge Frauen auch sehr, also oder gerade sehr attraktiv auch, ja.
Ja, und oder man könnte ja auch fragen, was ist umgekehrt vielleicht schwierig daran, wenn eine Partnerin bei dir nicht mitkommt, so, ne? Das ist sicherlich was, was für dich an irgendeinem Punkt dann auch nicht mehr so ganz befriedigend wäre, ne?
Ja, das ist jetzt schon wieder auch ein großes Thema, glaube ich, weil ich auch ja mich auch intensiv und stark mit einer anderen Person auseinandersetze, auch glaube ich auf so einer sensiblen emotionalen Ebene und manchmal das Gefühl hatte, dass ich dann auch so Stufen, die andere vielleicht nach mehreren Jahren dann so erreichen. Also mir wurde ganz oft, wurden mir nach ein paar Tagen so die tiefsten Probleme berichtet, über die noch nie gesprochen worden ist und andere Sachen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich lerne die andere Person dann relativ schnell und intensiv kennen häufig und weiß aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht unbedingt, ob das auch für mich auf einer partnerschaftlichen Ebene so passt. Sondern einfach darüber, dass ich halt zuhöre, dass ich mich da interessiere, dass ich auch Sachen merke und danach frage und so. Und auch da gab es dann manchmal dieses Problem, dass ich dann manchmal das Gegenüber, glaube ich, das Gefühl hatte, boah, der nimmt mich ja voll an und versteht mich total gut. Und ich das Gefühl hatte, aber du kennst mich ja noch gar nicht, ich habe noch nie was über mich so richtig erzählt. Und es passt vielleicht auch dann doch am Ende gar nicht so. Und ich bleibe ein bisschen auf der Strecke. Also so dieses nur, weil ich dich gerade gut wahrnehme oder schnell auch Sachen verstehe, also kommst du andersrum auch mit mir klar und auch mit meiner, also ich bin ja durchaus auch ein anstrengender und komplexer Mensch mit sehr verschiedenen Interessen und irgendwie auch dieses klassische, dass ich manchmal irgendwie, also dass ich sehr intensiv sein kann, aber manchmal auch ein bisschen Ruhe zum Auftanken brauche und so, um die Eindrücke zu verarbeiten. Auch das
Das
ist
ist alles
was.
so typisch hochbegabt, übrigens
Ja,
nochmal, Leonard, für deinen
okay, ja.
Selbstkonzept hier so nebenbei.
Naja.
Ja, klar. Das ist ja auch ein Phänomen, was ich unter anderem auch im Buch beschrieben habe, ne? Dass manchmal so diese Fähigkeit hochbegabter Menschen, das sind jetzt ja nicht nur Männer, aber bei Männern fällt es vielleicht besonders auf, auch sensibel wahrzunehmen, was ist bei meinem Gegenüber los, ne, diese Person wirklich zu sehen, auf sie einzugehen und so weiter, dass das auch das Gefühl auslösen kann, wow, da liebt mich jemand und will eine Liebesbeziehung mit mir, wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist. Oder aber, dass Gefühle am Anfang vielleicht, wenn Leidenschaft und Verliebtsein da sind, auf beiden Seiten sehr intensiv sein können, dass es aber nicht trägt, wenn Hochbegabte vielleicht nach relativ kurzer Zeit schon merken, nee, da fehlt was, da ist doch nicht genug gegenseitige Resonanz. Und dass man dann schneller an diesen Punkt kommt, weil man schneller halt auch vielleicht, ne, erfasst, wie jemand so tickt und wie jemand so drauf ist. Aber das ist
Das
nochmal so ein bisschen ein anderes Thema als,
stimmt, wobei ich ganz kurz ergänzen würde gerne, also das kann durch die Geschwindigkeit sein, aber es kann natürlich auch sein, dass ich damit Sachen kaputt mache, die sich halt, wenn man das langsamer angeht, nach 3, 4 Jahren erübrigt hätten oder wo man dann irgendwie sich so aneinander angepasst hätte, dass es dann doch gut funktioniert, wo ich dann nach 3 Wochen denke, oh, ja, nee, da stoßen wir uns immer wieder, weiß ich nicht. Also das ist, ja, aber das ist wirklich ein anderes Thema, aber auch sehr
Das ist ein Thema,
interessant.
was wir aber auch noch mal aufgreifen werden, das Thema Partnerschaften und genau. Ja, sicherlich, weil wenn das alles langsamere Prozesse sind, dann wächst man einander ja schon ganz anders ans Herz, so, ne? Dann erduldet man dann vielleicht auch mehr Unterschiede. Und wenn man das alles so schnell, diese Prozesse durchläuft, dann ist man noch nicht so verbunden. Also da gehen wir gerne noch mal drauf ein. Genau. Ja, genau. Wie ist es bei dir, Paul? Was findest du attraktiv bei einer Frau? Ist
Ich habe da
Intelligenz für
auch
dich wichtig?
lange, lange jetzt auch im Gespräch noch drüber nachgedacht. Also ich würde das, glaube ich, eher aus dem Blickwinkel der Frage der Begabung eigentlich beantworten wollen, weil so die schiere Intelligenz, hat für mich eigentlich keine Attraktivität. Also als Gesprächspartnerin ja, ne, super. Aber für mich sind eigentlich wichtiger noch ein zumindest sichtbares und spürbares Selbstbewusstsein, was sich auch in einer starken Selbstreflexion irgendwie ausdrückt. Und aber auch, was ich ganz wichtig finde, das ist auch Humor, was dann resoniert.
Hat
Und das
aber
ist
doch
für
beides mit Intelligenz zu tun,
natürlich.
Selbstreflexion und Humor. Aber es
Na
ist halt nicht
klar.
so eine kalte
Genau.
Intelligenz.
Es ist nicht dieser quantitative Ansatz da drauf, ja, sondern eher geschaut, wie ist das? Und also meine Frau ist hochsensibel. Sehr hochsensibel. Und das erzeugt auch eine sehr hohe Familiendynamik bei uns. Und trotzdem, wir sind jetzt seit über 16 Jahren zusammen, war es das immer wert, eigentlich diese Höhen und Tiefen zu durchschreiten gemeinsam, weil ja die Verbundenheit, und du hast eben den Begriff Resonanz genannt, das ist das sozusagen, was auch auf diesen Moment einzahlt, dass man sich auch gesehen fühlt, beim anderen, durch den anderen. Und so würde ich das eigentlich eher beschreiben. Also die numerische
Wie schön.
Intelligenz ist eigentlich irrelevant, finde ich.
Finde ich schön, wie du das ausdrückst. Also habe ich sehr ähnlich gemeint, nur vielleicht ungeschickter beschrieben, aber genau das meine ich auch
Hast du.
eigentlich, ja. Ja,
Und ich
gut.
fand auch schön an deiner Beschreibung, Leonard, dass du gesagt hast, diese Frauen, also ich mag bei Frauen, wenn die sensibel sind, warmherzig, gleichzeitig anpacken, durchsetzungsfähig. Das zeigt ja auch wieder, ne, nicht dieses zugeschriebene, nee, Frauen, die sind jetzt nur sensibel und warmherzig, aber dieses Anpacken und so, ne, das machen dann die Männer, sondern du magst bei Frauen, wenn irgendwie beides da ist, du nimmst aber für dich selber auch in Anspruch, dass beides da sein darf. Und so, ich glaube, das ist schon was. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur Hochbegabte so ticken, aber viele Hochbegabte sind in der Lage, ne, diese Geschlechterrollen an dieser Stelle halt kritisch zu reflektieren und für sich zu gucken, wie will ich denn eigentlich sein? Wann bin ich ein ganzer Mensch? Ne? Und eben, ich möchte auch mit jemand zusammen sein oder Freunde, Freundinnen um mich haben, die in dieser Hinsicht einfach leben, was in ihnen drinsteckt. So.
Ich weiß ja gar nicht, ob ich das immer so bewusst reflektiert habe oder bewusst Geschlechterrollen in Frage gestellt habe. Ich war halt einfach so, und ich muss ja
Das ist
irgendwie damit,
intuitiv auch,
ne, genau, ich muss ja irgendwie damit gut leben können. Und ich wünsche mir das ja irgendwie. Also das ist ja jetzt nicht, wo ich mir überlege, was finde ich denn jetzt attraktiv, dann baue ich mir eine Checkliste und ne, sondern also
Nein,
das ist
nein,
ja,
so habe ich es auch nicht gemeint, ist klar.
habe ich auch nicht so verstanden, aber ich wollte es nochmal sagen, so, das ist ja, also nicht mal unbedingt, weil ich jetzt sage, ich will unbedingt Geschlechterrollen in Frage stellen. Weiß auch gar nicht immer, ob ich das dann dadurch dann schon mache, sondern ich will versuche einfach ich selber zu sein und dem gerecht zu werden und den anderen Menschen halt auch einigermaßen, ja.
Ich glaube auch, wir gehen gerade so ein bisschen so einen umgekehrten Weg. Also ihr seid, vieles passiert intuitiv und vieles passiert aus dem Bedürfnis heraus, einfach zu sich selbst zu stehen. Und jetzt gucken wir da drauf und reflektieren, was davon könnte eigentlich mit Geschlechterrollen irgendwie zu tun haben, ne? So, aber
Auf jeden
erstmal war es
Fall.
natürlich nicht immer so, dass ihr durchs Leben gegangen seid und immer überlegt habt, so, ne? Wie könnte ich mich jetzt und wie sollte ich mich als Mann verhalten?
Ja, und ich möchte vielleicht auch nochmal ergänzen. Also, was ich ganz wichtig finde, ist halt, das trifft im Prinzip auf alle partnerschaftlichen Beziehungen zu, also auch im beruflichen Kontext. Was kann man noch lernen von der anderen Person? Ne? Und das finde ich eine ungemeine Bereicherung,
Voll.
sozusagen durch meine Frau, die weibliche Perspektive auf die Sicht der Dinge zu haben. Und ja, also da ergänzen wir uns in vielen Punkten und die Reibungsverluste sind sozusagen produktiv, also anders geframed, ja. Und das ist etwas, was aber eben auch viel Arbeit an sich und auch an der Beziehung bedeutet. Aber das, finde ich, zeichnet eben auch sozusagen Intelligenz oder Begabung aus, wie hoch da die Bereitschaft ist, sich mit sich selbst und in der Partnerschaft auch auseinanderzusetzen, mit der eigenen Rolle darin.
Ja, auf jeden Fall.
Mir ist gerade noch was eingefallen tatsächlich. Was ich sehr attraktiv finde, ist, dass auch wenn Frauen irgendwie stark sind, wenn die eine große Stärke ausstrahlen und wenn ich auch das Gefühl habe, also das soll ja vielleicht meine potenzielle Partnerin sein und jemand, der mir hoffentlich auch wohlgesonnen ist. Ich finde es total attraktiv und schön, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch, wenn es mir mal nicht gut geht, ich kann auch aufgefangen werden zum Beispiel. Oder ich habe jemanden, der auch gegenhalten kann oder der mir auch zur Not sagen kann, wenn ich was total blöd mache irgendwie. Beziehungsweise oder der oder die halt oder
Oder
also
die
die andere
dann.
Person. Und das ist aber ja komischerweise was eher so Männern zugeschrieben wird. So der Mann soll häufig so stark sein und tonangebend und so weiter. Das finde ich total komisch. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich will gerne, dass man sich irgendwie da anders begegnet und finde das attraktiv eigentlich, wenn Frauen irgendwie auch stark sind. Nicht so aggressiv stark und immer auf den Putz hauen müssen und mich immer irgendwie in klein machen, das meine ich gar nicht, sondern einfach auch von sich aus eine Kraft mitbringen.
Ja, auch da wieder, ne, ist es eigentlich so ein klassische Geschlechterrollen durchbrechen an der Stelle. So, weil das was ist, was die starke Schulter soll ja immer der Mann haben, so, ne? So ein Quatsch eigentlich, genau. Ich frage mich aber auch noch, weil wir das ja im letzten Interview mit Svea hatten, dass gerade bei der Wahl potenzieller Partnerinnen Männer, wenn sie vielleicht auch nicht hochbegabt sind, das manchmal schwierig finden, wenn eine Frau ihnen klugheitsmäßig so überlegen ist. So, ne? Das ist ja so eine Erfahrung. Ob es da auch ein Pendant gibt, etwas, was ihr erfahren habt, wenn ihr Frauen kennenlernt, dass die irgendwie etwas an euch wahrnehmen, wo ihr so Eigenschaften habt, die vielleicht nicht ganz klassisch, typisch männlich sind oder wo ihr vielleicht besonders sensibel seid oder gut zuhören könnt oder viel redet oder was auch immer. Im Sex euch anders verhaltet, keine Ahnung, zugewandter seid, wo Frauen dann irgendwie ko so kommentieren und sagen, hä, wie, so will ich dich aber eigentlich nicht, ein richtiger Mann muss anders sein. Ist euch sowas mal untergekommen?
Also kann ich nicht sagen. Tatsächlich ist meine Beziehungsgeschichte ganz anders gestrickt. Also ich hatte mit 14 meine erste echte richtige Freundin, die war 17 zu dem Zeitpunkt. Und auch später dann, als ich in Amerika war, war ich dann 17 und meine Freundin war 23. Ich habe da in einer Frauen-WG mit ihr zusammengelebt, als einziger männlicher Vertreter sozusagen. Und also umgekehrt habe ich es eigentlich nicht erlebt. Also
Das ist ja schön. Also das heißt, die mochten das an dir, ne? Dass du da auch reflektiert bist und sensibel bist und so.
ich denke, eine hohe Attraktion war dieses Gespür dafür, also auch der Zugang zu den Gefühlen und auch zu sehen, da ist jemand, der ist so sensibel und kann da sozusagen auch über diese Norm hinwegspringen, dass er irgendwie eine jüngere Freundin oder eine super sexy Freundin braucht oder so, sondern dass man einfach gespürt hat, hey, also wir waren eigentlich immer ziemlich schräge Paare, ne? So. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt, aber vom Grundsatz her ist es die Hauptzutat ist eigentlich dieses nonkonformistische und auch diese gewisse Maß an Selbstironie
Ja.
im Selbstverständnis.
Auch ein wichtiger Punkt, das mit dem Nonkonformismus. Und Leonard, wie war das bei dir? Hast du das mal erlebt, dass Frauen irgendwie dich komisch fanden oder abgelehnt
Ja,
haben?
also Frauen fanden mich natürlich oft komisch. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt auf dieses Etikett wieder schieben würde, aber ich glaube schon, dass dadurch, wie ich bin, teilweise Leute oder Frauen mich erst sehr faszinierend fanden, dadurch, dass ich mich da so eingelassen habe, auch auf Emotionen und Gespräche darüber und dann schnell auch ein bisschen gruselig fanden. Vielleicht auch, weil sie sich manchmal dann zu intensiv oder zu schnell manchmal auch wahrgenommen gefühlt haben oder das Gefühl hatten, sie können sich jetzt nicht so wie sonst so ein bisschen auch also Teile von sich so gut verstecken. Das hatte ich schon, glaube ich, dass daran auch potenzielle Beziehungen dann gescheitert sind und Kontakte und Leute so ein bisschen die Flucht ergriffen haben. Oder ich wurde neulich mal, also es ist noch nicht so super lange her, relativ schlecht wirklich behandelt und viel verarscht. Und dann kommen natürlich immer so Sprüche wie, ja, du, also Frauen stehen halt auf Arschlöcher und so. Und dann denke ich mal, ja, ich will aber kein Arschloch sein. Also das ist doch völliger Quatsch. Also es ist irgendwie, weil niemand steht auf Arschlöcher eigentlich. Aber ja, oder also ich habe fast so einen Knoten im Kopf, weil mir so viel einfällt dazu, wobei ich immer nicht weiß, ist das jetzt genau diese Sache, aber Sex auf jeden Fall auch, dass manchmal die, also keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass ich das so ganz schlecht mache, aber ich bin ja auch wahrlich kein Sexwunder oder so, ja. Und einfach dadurch, dass ich irgendwie oft mich auf die Partnerin eingelassen habe und irgendwie da, glaube ich, schon ganz gut gespürt habe, was gerade, das ändert sich ja auch immer so ein bisschen, was ist gerade irgendwie gut, was nicht und so, hatte ich schon das Gefühl, allein dadurch war es manchmal fast wie so eine kleine Sensation, so nach dem Motto, das habe ich ja noch nie so erlebt, das ist ja ganz toll, wo ich auch manchmal dachte, so schwer, also stimmt das wirklich, dass sonst das niemand macht? So, ich meine, so schwer kann das ja, also ist das ja nicht so ein bisschen sich aufeinander einzulassen. Da habe ich
Darum
natürlich
sollte es
drüber.
eigentlich auch gehen, so, ne?
Ja,
Im
genau, wo ich.
Idealfall, wenn Gefühle dabei sind, also wenn, ja.
Naja, auch wenn einfach ein gewisser Respekt vielleicht dabei ist und ein Wohlwollen einander gegenüber. Und natürlich habe ich da manchmal drüber nachgedacht, liegt es jetzt auch daran, dass manche Männer gerade auch in jüngeren Jahren und mit weniger Erfahrung so ein bestimmtes Sexbild haben, wo sie irgendwie ganz wild irgendwie und hart irgendwas machen soll, keine Ahnung. Aber also bei so Sachen bin ich manchmal drüber gestolpert. Oder dass man halt schnell in so eine Freundschaftszone vielleicht auch abrutscht, weil man irgendwie so redet und dann aber irgendwie als Partner dann sofort ausscheidet, obwohl man sich vielleicht sonst attraktiv gefunden hätte und so. Aber ob das jetzt immer so dieses Thema ist, dass es halt wegen einer Begabung ist oder weil ich da so ein bisschen ungewöhnlich bin, weiß ich nicht. Es hat auf jeden Fall ein bisschen damit zu tun. Auf jeden Fall nicht so wie bei Svea, dieses klassische, oh, da ist eine Frau intelligent, also fällt sie so ein bisschen aus. Das habe ich, glaube ich, nicht.
Nein,
Also
habe
ich
ich
glaube,
auch.
also es hat es
Ja.
wäre ja auch nicht, aber ich
Also
meine,
du
dass.
meinst jetzt andersrum, dass Frauen von dir denken, der ist mir zu intelligent. Nee.
Nein, nein, ich meinte, ich habe jetzt, glaube ich, nicht so klassisch, dass ich denke, ich habe jetzt so eine Eigenschaft und deswegen werde ich so ausgeschlossen.
Ach so,
Also ich glaube, so ein
ja.
Pendant zu diesem, was wäre gesagt, dass manche Frauen halt, sobald sie intelligent
Ja,
sind, so ein bisschen
so dann
wegfallen.
nicht, ne?
Ich glaube, genau das Gegenteil habe ich jetzt nicht erlebt.
Okay.
Ja,
Aber
vielleicht
schon
sind
so ein
Frauen da
bisschen das, was
offener.
du gerade meintest, also vielleicht manchmal, weil du sensibel bist, dann mehr so in die guter Freund-Rolle einsortiert zu werden, als in die potenzielle Partnerrolle. Das ist dir manchmal so ein bisschen vorgekommen.
Ja, oder dass ich zu kompliziert bin, oder dass halt, also es gibt natürlich Frauen, die irgendwie sagen, Alter, die biologische Uhr tickt jetzt, ich bin jetzt über 30 und ich will jetzt einen haben, der sagt, ich habe einen super Job und bin irgendwie intelligent und bin der starke Mann und in 2 Jahren bauen wir uns ein Haus. Und da habe ich mich halt nie so, ja, und da habe ich mich halt nie so reingefunden. Aber ich, und natürlich da stoße ich doll auf Ablehnung dadurch, dass ich das irgendwie ein bisschen offener und anders angucke und auch weil ich ja viel zu kompliziert dann bin und so, ne, das ist ja auch sehr anstrengend. Aber ja, aber ich glaube, das fällt mir auch nicht so auf, weil ich tendenziell das auch nicht so attraktiv finde, wenn das so krass von mir erwartet wird und dann habe ich da weniger Crashs vielleicht erlebt damit.
Also dieses Thema Haus bauen und Familie gründen und so, ne? Das führt mich nochmal, vielleicht können wir so einen ganz kurzen Exkurs in Richtung Vaterrolle, Familie machen. Ich finde daran einfach interessant, dass man da ja auch schnell nochmal den Blick auf die eigenen Väter richten kann. Und gerade, ne, bei Paul und mir zum Beispiel sind die Väter dann schon so aus der Kriegs- oder Nachkriegsgeneration. Und da sieht man eigentlich nochmal, wo kommen wir her als Gesellschaft und wo kommt ihr jetzt auch als jetzt erwachsene Männer mitten im Leben auch wenn an unterschiedlichen Punkten, aber irgendwie ja beide schon mitten im Leben. Wo kommt ihr daher? Und da denke ich, die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, ne, da war das, glaube ich, gerade für hochsensible, hochbegabte oder für hochbegabte Männer, die oft auch besonders sensibel waren, eine krasse Erfahrung, dass sie vielleicht als junge Soldaten Gewalt und Leid erlebt haben. Und aber, also auch Frauen haben in der Zeit Gewalt und Leid erlebt. Aber gerade die Männer unbedingt gelernt haben, hart sein zu müssen, nicht drüber zu reden, ne? Wie viele, also auch, was weiß ich, meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr Vater, der aus dem Krieg kam und so, da nichts drüber erzählt hat, so ungefähr an Details, was er da Krasses erlebt hat. Das heißt, die mussten ihre Sensibilität unterdrücken, die mussten auch ihre eigenen Träume begraben, die sie vielleicht, wenn sie selber besonders begabt und sensibel waren, eigentlich hatten. Die mussten gucken, dass sie einen Job finden, wo sie einigermaßen sicher Geld verdienen, egal ob das ihrer Neigung entsprach. Und eben diese völlige Unfähigkeit, dann über Gefühle zu reden, aus Rollen auszubrechen und so weiter. Und da sind ja jetzt wir heute und ihr als Männer heute viel freier in Bezug auf eure Rollen und Lebensmodelle. Aber wir kommen halt daher, ne? Das ist alles noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, dass das ganz schnell immer wieder dann noch sich ja zeigt, so auch in Vorstellungen davon, ne, was so ein Mann dann zu machen hat und von wegen Haus und Familie. Und jetzt wird es aber Zeit mit Anfang 30.
Ja. Also da möchte ich auch nochmal den Faden nochmal aufgreifen. Das ist ja auch so, ohne dass ich da jetzt also ich richtig tief drauf einsteigen möchte, aber das finde ich ja so erschreckend, was so auf Social Media eigentlich passiert. Also der öffentliche Diskurs, der dort stattfindet, kriegt es auch von meinem 15-Jährigen mit. Da wird ja sozusagen das die toxische Männlichkeit wird da ja von beiden Seiten gespielt oder von allen Seiten gespielt. Was aber übersehen wird in diesem Spannungsfeld Männlichkeit, ne? Diese Studie oder diese Umfrage, die ich ja auch da mal mit ins Spiel gebracht hatte, dass eigentlich die psychologischen Grundlagen, also dieses Thema der transgenerationalen Weitergabe von Geschlechterrollenbildern, das wird einfach ausgeblendet und da gibt es kein Bewusstsein für. Und das finde ich eben ganz, ganz schwierig, weil sich im Grunde genommen dadurch das nur noch weiter verstärkt, dieses Unverständnis für die jeweils andere Seite. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich diese Echokammern mittlerweile komplett meide, weil ich da gar keine Lust mehr drauf habe.
Ja.
Aber um auch dieses Thema der Nachkriegsgeneration nochmal aufzugreifen, also ganz interessant auch, mein Vater ist ohne Vater erstmal groß geworden, also sein Vater in Kriegsgefangenschaft. In den USA und dann mit 5 Jahren plötzlich ist dein Vater da, ja. Und das war natürlich für ihn auch ein Schock. Und da natürlich ein relativ klassisches, traditionelles Rollenselbstverständnis als Familienoberhaupt. Und was das irgendwie bewirkt hat, ist eben, dass es da keine wirkliche Ausprägung von Konfliktkompetenz gibt im Sinne von Zugang zu Gefühlen und das dann eben auch weiterzugeben. Und das Irre ist, ich bin ja auch sozusagen als Trennungskind ohne meinen leiblichen Vater in großen Teilen groß geworden. Und das war für mich auch ein ganz starker Motor, eigentlich selber Kinder zu bekommen, um das eben auch zu ändern und anzupacken und zu gucken, wie kann ich da mit meiner Disposition, mit meiner Wahrnehmung, wie kann ich das sozusagen im kleinen, im familiären Kontext verändern? Und das ist aber auch nicht kein Selbstläufer, da muss man auch sehr aktiv dran arbeiten, ne? Weil eben gerade jetzt mit dem 15-Jährigen da unglaublich viel aus Social Media reinschwappt, wo man sich an den Kopf fasst und wo man echt nicht mehr weiß, was da eigentlich los ist, ne? Ich meine, das wäre auch nochmal eine interessante Frage an dich als Medienvertreter, wie du das so wahrnimmst.
An Leonard.
An Leonard.
Ich habe gerade total mit mir gerungen, weil ich denke, das führt uns so ein bisschen weg, aber natürlich fällt mir da so viel ein. Also ich finde die aktuelle Entwicklung wahnsinnig gruselig, weil ich das Gefühl habe, wir machen ganz, ganz, ganz viele massive Rückschritte, die ich wirklich auch, also nicht nur für andere Menschen noch viel mehr, aber auch für mich als sehr bedrohlich empfinde. Viel auch geprägt durch Rechtsaußenpolitik und ich habe das Gefühl, Queerfeindlichkeit nimmt so stark zu. Auch insbesondere Transfeindlichkeit. Es gibt die Spitzenkandidaten der AfD, auch die EU-Politiker, die veröffentlichen ja gerade reihenweise Videos, wie der traditionelle Mann sein soll und dass wir das traditionelle Familienbild brauchen. Und das wird teilweise von der CDU aufgegriffen, mit Familie und Frau wieder an den Herd. Und worauf stehen eigentlich Frauen? Ja, auf harte Männer, die nationalistisch und stolz sind und so. Und es ist so gruselig, weil das halt. Also diese Mantras hört man ja schon lange, aber es sickert wieder so dolle in die Mitte der Gesellschaft ein und Menschen reden auch nicht nur darüber, sondern es gibt immer wieder so krasse Taten und Übergriffe. Und das ist, also ich finde das wahnsinnig unheimlich und das ist, also es macht mir wirklich Angst auch so. Und das ist tatsächlich auch was, worüber ich nachdenke, wenn ich drüber nachdenke, dass man vielleicht mal, dass ich vielleicht mal Kinder habe und so, weil das ist, wow, also wie sind wir das auch in so kurzer Zeit, muss man ja sagen, wieder hingekommen, nachdem auch so lange es sich doch auch etwas verbessert hat und Menschen dafür gekämpft haben, dass es besser wird, dass wir jetzt wieder innerhalb von 3, 4, 5 Jahren so dolle zurückgekommen sind in so ein, in meinen Augen, sehr menschenfeindliches Bild eigentlich und in so ganz komische, toxische Rollen. Das ist, also klar, ich kenne ein paar Analysen, man könnte jetzt sehr lange darüber reden, wie sind wir da hingekommen, aber trotzdem finde ich es jedes Mal wieder, also, wow. Und gerade Social Media und diese Echokammern, die ja auch bewusst gepflegt werden und wo bewusst auch Menschen angestellt werden, um diese Narrative zu schüren, weil die halt auch bestimmten Gruppen nützen und da viel Macht mit verbunden ist. Unheimlich schwierig und traurig und es macht viel, viel, viel kaputt.
Und ich finde Stichwort, ganz kurz, Stichwort Menschlichkeit eben auch ganz wichtig an der Stelle, ne, ist jetzt hier immer wieder mal aufgepoppt. Das ist ja sozusagen auch schon so die Vision vielleicht, die man dahingehend entwickeln könnte, wie wir uns eigentlich begegnen wollen. Und die ist eben nicht auf Geschlechterrollen Selbstverständnis reduziert, sondern dass wir uns eigentlich als Mensch zu Mensch eigentlich begegnen. Und ich finde es auch unglaublich, was da eigentlich passiert. Ne? Also es ist eine wirkliche Vergiftung eigentlich.
Und
Jetzt sind wir voll,
da,
ja, Leonard, sag.
ne, ich wollte nur sagen, das führt jetzt noch mal etwas weiter, aber dann da schließe ich ja immer wieder die Frage dran an, wie kann man denn gut dagegen vorgehen? Was kann man denn machen? Welche Verantwortung trägt man da auch als einzelner Mensch und wie kann man damit vorgehen? Und welche Verantwortung trage auch ich als ein super privilegierter weißer Cis-Mann so? Und das ist total schwer, finde ich. Obwohl es andere bestimmt noch viel schwerer, aber das, also auch im Journalismus, ne, manchmal dann lasse ich mich dazu hinreißen, Kommentare zu schreiben und so ein bisschen auch dazu zu appellieren, zu sagen, Leute, also in was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich miteinander leben? Also was passiert hier gerade nach, also nach krassen Übergriffen oder so? Und das hat eher den gegenteiligen Effekt. Das hat nicht den Effekt, dass es besser wird, sondern dass Leute den in der Luft zerreißen, und ich finde es ganz schwer, darauf gut zu reagieren, so dass es so, also wenn man muss irgendwas machen, aber wie und so. Also das finde ich schon auch belastend
Ja,
tatsächlich.
weil das auch so sich so stark, also weil es da so eine starke Spaltung gibt und so eine Gleichzeitigkeit. Ich versuche nochmal die verschiedenen Fäden gerade so ein bisschen zusammen zu holen. Wir sind ja ausgegangen von dieser Vaterrolle früher, ne, Kriegs- und Nachkriegsgeneration, bis hin zu, ja, zumindest wollte ich da eigentlich mit euch hin zur Vaterrolle heute. Wobei man wirklich sagen kann, das machen wir noch mal. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Wir gehen da noch mal drauf ein. Also mein Eindruck ist schon, dass viele hochbegabte Väter versuchen, sich wirklich zu engagieren, alte Rollen hinter sich zu lassen, mit allen schönen Seiten und allen Herausforderungen, die das hat. So, ne? Und so wie sie das versuchen, kann man auch sagen, dass viele reflektierte, kluge Menschen, wozu eben halt auch die Hochbegabten in besonderer Weise gehören, auch große Schritte machen in Richtung generell Geschlechterrollen in Frage stellen, Diversität in der Gesellschaft, ob es Neurodiversität ist, ne, ob es Diversität ist in der Geschlechtsidentität, in der sexuellen Orientierung, so. Da passiert ja eigentlich auch ganz viel und parallel gibt es jetzt diese Rückschritte, ne? Und da habt ihr beide Social Media und erschreckende Tendenzen erwähnt. Ich habe auch gerade noch mal gelesen, wie viel Prozent inzwischen der Deutschen irgendwie eigentlich ein rechtsextremes Weltbild haben. Das war erschreckend so. Also krass. Aber vielleicht, Paul, du hast diese Studie erwähnt. Also wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei diesen ganzen, wir sind ja jetzt so im gesellschaftlichen Bereich, ne, im soziologischen Bereich, vielleicht magst du ganz kurz erwähnen, um was für eine Studie es da geht und was so die ganz erschreckenden zentralen Punkte da für dich sind, ohne die jetzt klein klein zu zitieren. Das schaffen wir jetzt nicht.
Ja, nee, nee. Also das ist im Juni diesen Jahres herausgegeben worden von Plan International. Das ist eine Umfrage unter 1000 Männern und 1000 Frauen mit dem Titel Spannungsfeld Männlichkeit. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. So, und das ist sozusagen auch bildungsunabhängig. Also da sind alle Bildungsschichten befragt worden und die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, sind wirklich, finde ich, zutiefst erschütternd. Und ich habe mich wirklich gefragt, kann es das sein, dass wir in 2023 leben? Also wenn das irgendwie 1955 veröffentlicht worden wäre, dann hätte ich gesagt, okay, ne? Aber eigentlich sind wir da schon viel weiter. Und da in diesem Kontext stellt sich für mich natürlich auch die Frage, wer müsste eigentlich diesen Auftrag erfüllen, diese Aufklärungsarbeit, weil das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem und dieser Backlash, ja, aus dem rechten Milieu, der ist aus meiner Sicht auch ein Problem, dass da eben die Vermittlung irgendwie nicht richtig gut passiert und funktioniert, ja. Also, und dieses
Aber
Gefühl.
was hat denn die Studie, was kam denn da über Ansichten zur Männlichkeit, was wurde denn da genannt? Irgendwie.
Naja, also so die härtesten Sachen sind, dass also Männer nach wie vor das gut finden oder gerechtfertigt finden, sich in der Beziehung durch Gewalt Respekt zu verschaffen. Das ist natürlich für uns jetzt in diesem kleinen Kreis vollkommen unverständlich, würde ich mal behaupten.
Aber immer noch ein, der nicht alle, aber ein doch erschreckend großer Teil der Männer, so,
Über ein
das so
Drittel waren das,
behauptet.
ja. Über 30% sind das,
Über
ne?
30%, das ist krass,
Ich meine,
ja.
man könnte es auch, wenn man die Nachricht andersrum spielt, kann man sagen, 67% sind nicht dafür, aber trotzdem ein Drittel ist wirklich jeder Dritte. Das ist schon echt eine Ansage, ne? Und auch so, was Thema Risiko und Wettbewerb im beruflichen Kontext betrifft, ne? Diese ganzen klassischen Männertugenden, intelligent, stark, durchsetzungsstark, irgendwie wettbewerbsgetrieben, all diese Sachen, das ist etwas, was ich zum Beispiel an weiblichen Vorgesetzten immer sehr geschätzt habe, dass da die Durchsetzungsstärke völlig anders konnotiert ist. Ne? Aber gut, also diese Studie werden wir auch verlinken in den Shownotes. Die kann man sich frei herunterladen. Und das ist wirklich doch ganz, ganz schwierig. Und natürlich Äußerlichkeiten, dieses Gockelhafte, dass sich Männer eben so ein bisschen aufplustern oder meinen, sich aufplustern zu müssen, das wird dort eben auch nochmal zementiert, eigentlich in den Aussagen.
Wir reden ja so ein bisschen abstrakt darüber, aber da stehen ja wirklich konkrete Sachen drin und auch konkrete Sachen, die die Männer jetzt schon teilweise leben. Also wirklich, dass über ein Drittel findet es okay, eine Frau auch mal ab und zu schlagen, um ihr mal in der Beziehung, um ihr mal Dominanz zu signalisieren. Oder ich glaube, über die Hälfte findet es wichtig, dass sie selber dann bei wichtigen Entscheidungen am Ende das letzte Wort haben und dann sozusagen der tonangebende Mensch sind und so weiter und so fort. Und das wird ja auch gelebt und das ist. Also, wo sind wir denn auf einmal hingekommen? Das ist ja ganz konkret wirklich aktiv gelebte Praxis und so gefährlich und so gruselig. Also, wow.
Und den schockierend finde ich halt auch tatsächlich, also wenn man jetzt gesagt hätte, man befragt jetzt die 60- bis 17-Jährigen, ja, dann hätte man vielleicht auch noch sagen können, ne, ist ein Generationenthema, aber 18- bis 35-Jährige, das sind quasi meine Söhne.
Okay, schrecklich. Es macht einen irgendwie, es gibt einem so ein Ohnmachtsgefühl, ne, wie mit einigen anderen großen globalen oder hier gesellschaftlichen Themen. Ich wollte mit euch eigentlich noch so ein bisschen in Richtung Berufsleben gucken. Ich denke gerade aber, wir können das auch zusammenbringen, weil die Frage, die Leonard ja gerade, die du schon angesprochen hast, ist ja, was kann man da tun? Wenn ich jetzt so einen Artikel schreibe, dann kriege ich erst recht Hasskommentare, ne? Also der Graben ist irgendwie so tief. Ich glaube, wenn man Menschen von etwas überzeugen möchte, dann kriegt man sie nicht von einer extremen Seite in die extrem gegenüberliegende Richtung gezogen, so, ne? Also wir können immer nur kleine Schritte gehen. Wir können also gucken, ob jemand, der vielleicht aktiv seine Frau schlägt, ne, dahin kommt, dass er das nicht tut, obwohl er eigentlich findet, man könnte ruhig. So. Also so, ne, solche Schritte können wir irgendwie gehen. Also sonst verpulvern wir auch unsere Energie, wenn wir uns irgendwo einsetzen, um Dinge gesellschaftlich zu verändern und Menschen zu überzeugen. Und wir versuchen, jemand, ne, so richtig rüberzuziehen in eine ganz andere Richtung. Das wird nicht klappen. Was wir dann oft machen, ist Preaching to the Converted. Also wir bleiben so in unserer Bubble und dann ist es auch alles schön. Dann hat man immer das Gefühl, alle verstehen mich. Aber das ist auch nicht die Lösung. Und deswegen vielleicht nochmal so die Verbindung von Beruf und Gesellschaft, weil das Berufsleben ist ja jetzt was, wo ihr drin steckt auch. Was erlebt ihr da in Bezug auf noch vielleicht verkrustete Geschlechterrollen? Und vielleicht auch als hochbegabte Männer mit eurer Art? Und wie was seht ihr vielleicht für Ansatzpunkte, wo man da irgendwie was drehen kann, für sich selber eintreten kann oder dafür eintreten kann, dass andere anders behandelt werden? Vielleicht ist das so ein konkretes Feld, ne, wo überhaupt der Kontakt zu anderen Menschen so besteht, dass da, ja, Veränderungen sich einsetzen, sich engagieren möglich sind.
Schwierig. Also es ist natürlich genau dieses Thema auch ein Grund, warum ich, glaube ich, immer noch im Journalismus geblieben bin, obwohl ich ursprünglich mal andere Sachen auch machen wollte, weil ich mich dafür einsetzen wollte, Menschen eine Stimme zu geben, Sachen gut und fair darzustellen und irgendwie zu helfen, dass wir einander vielleicht besser verstehen und auch als Gesellschaft einen besseren Umgang miteinander finden und auch Sachen sichtbar machen, die wichtig sind und
Ja.
darüber differenziert und reflektiert und offen irgendwie möglich zu berichten und Menschen gut irgendwie abzuholen. Und ich glaube auch, dass das einen Wert hat, aber ich merke auch, dass das sehr schwierig wird und meiner Empfindung nach ist das auch also wird das auch schwieriger. Es wird schwieriger, Sachen auszuhandeln, weil viele gar nicht mehr so bereit sind, das zu machen und das gar nicht wollen. Also ich habe neulich mit einem versucht zu diskutieren, der hatte eine sehr andere Meinung und der hat sehr gehetzt und ich habe dann relativ höflich ein Argument gebracht und er warf mir erstmal dann Cancel Culture vor, sagte dann, das ist meine Meinung und wer die nicht teilt, der muss an sich arbeiten, um mich dann zu blockieren. Also und irgendwie, ich finde dieses, das ist meine Meinung, wem die nicht passt oder irgendwie, wer die nicht teilt, der muss an sich arbeiten und für alles andere bin ich null offen. Das trifft so, so einen Zeitgeist bei sehr vielen gerade, in die man überhaupt nicht mehr gut rankommt. Und man kann das natürlich in Beispielen vorleben. Man kann sich, zum Beispiel, ich habe viel über Menstruationsartikel und so ein Kram so geschrieben, dann, wenn sich das angeboten hat, bewusst auch ein bisschen als Mann, weil ich dachte, das ist vielleicht auch gut, wenn da eine Stimme dafür spricht, dass die kostenlos in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung stehen sollen, wie Klopapier und so, ne? Und aber also, keine Ahnung, ich habe, ob man am Ende damit wirklich Menschen gut erreicht oder nicht und ob man damit was ändert. Ganz schwer. Ich hoffe es, aber.
Also, ich glaube, was Hochbegabte oft gut können, im Grunde, ist so eine Übersetzungsleistung zu bringen. Ja, sich also hineinzuversetzen, wie tickt mein Gegenüber, auch wenn das ganz anders ist, als ich selber denke, oder vielleicht ich mich dann verlangsamen muss und ich gute Beispiele bringen muss und wirklich geschickte Argumente bringen muss. Aber an der Stelle halt zu übersetzen. Und ich glaube, also ich bin da nicht super optimistisch und denke, alles ist einfach, überhaupt nicht, ne? Ich sehe das ganz ähnlich wie ihr. Aber dass so diese Räume, in denen wir uns bewegen, ob das Familie ist, ob das im beruflichen Kontext ist mit Kollegen und Kolleginnen, dass das schon Räume sind, wo wir diese Gespräche immer wieder suchen können, weil es gibt diese krassen Fälle, wo wir überhaupt nicht mehr drankommen, aber es gibt viele. Da ist noch was zu machen. So. Und das habe ich zum Beispiel auch bei einer Freundin neulich mitgekriegt, ne, die so ein Gespräch hatte mit ihrem Sohn, der Anfang 20 ist und auf einmal so irgendwie ziemlich rechte Ansichten vertreten hat. Und dann haben der jüngere Sohn, der das ganz anders sieht, und die Eltern mit ihm diskutiert. Und am Ende, das war während einer längeren Autofahrt, und am Ende hat er gesagt, ja, stimmt, ey, ich habe das echt irgendwie ein bisschen falsch gesehen und ich merke jetzt auch, ne, dass ich mich da verrannt habe und irgendwie Sachen reproduziert habe, die andere erzählt haben. So. Also es lohnt sich, glaube ich. Und das ist sowas, wo diese Fähigkeit, Sachen so zu übersetzen, dass sie verstanden werden von Menschen, die anders denken, wo es vielleicht auch eine Verantwortung ist von uns Hochbegabten, ne? Also während wir einerseits so für die eigene Befreiung immer wieder kämpfen, so sein zu dürfen, wie wir sind, aber auch schon eine gesellschaftliche Verantwortung ist, als ja mehrfach irgendwie auch privilegierter Mensch, sich dann da einzusetzen.
Also ich versuche das auf jeden Fall und irgendwo glaube ich ja auch daran, sonst würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Und mein Chef sagte, also der fand es, glaube ich, immer spannend und mich dadurch auch vielseitig. Und gleichzeitig sagte der ganz oft, nee, also das ist ein zu differenziert und so zu wenig Schublade. Die Leute wollen das gar nicht. Und ich glaube, er hat nicht Unrecht. Die Leute wollen das oft gar nicht. Die finden das zu anstrengend. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum vielleicht bestimmte so einfache Erzählungen, die ich gefährlich finde, so gut verfangen, weil die halt sehr klar und einfach sind und man die, also man auch nicht, also ja, genau deswegen. Und das ist schon eine Tendenz, die ich auch aus der Mitte der Gesellschaft stark erlebe, dass es wird schwieriger, über bestimmte Sachen zu sprechen und uns überhaupt nicht auszutauschen. Und es geht nicht darum, dass man am Ende jemanden überzeugt hat, sondern es geht einfach darum, erstmal, dass man überhaupt noch offen ist, sich zuzuhören. Das, finde ich, nimmt ab. Und das ist auch ganz, ganz schwierig irgendwie.
Und was natürlich auch, also ich würde sozusagen diesen Auftrag eigentlich auf Seiten der politischen Bildung sehen, was aber schwierig ist, wenn der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang auseinanderfällt und wenn auch sozusagen die Erreichbarkeit über diese traditionellen Medien gar nicht mehr gegeben ist. Und was halt auch fehlt, sind halt aus meiner Sicht positive Role Models quasi, ja, also Vorbildfunktionen, wo sich Leute dann bewusst dazu bekennen, da einen differenzierteren Blick zu haben. Also dieser sozusagen vermeintlichen Komplexitätsreduktion im Bedarf nach einfachen Erklärungen, dem wirklich intelligent entgegenzutreten und zu schauen, wie können wir die Botschaften nach mehr Toleranz und ja auch mehr Selbstakzeptanz eigentlich, wie können wir das verpacken, damit wir auch die Frauen übrigens, die auch zum Teil ja in Geschlechterrollen verfangen noch sind.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Also
Wir haben
bin.
ja in der letzten Folge schon festgestellt, so richtig gewinnt im Patriarchat am Ende niemand. Also vordergründig profitieren Männer, haben dann mehr Geld und mehr Macht als Frauen. Sie müssen aber Teile ihrer Persönlichkeit unterdrücken. Ja, und wir haben auch festgestellt, wie erschreckend das ist, dass jetzt nochmal gerade, dass diese Rollenbilder immer noch da sind, und auch wieder um sich greifen, so, ne, im Gegensatz zu so einer Awareness-Bewegung. Ja, da könnten wir trotzdem vielleicht nochmal schließen oder gerade deshalb nochmal schließen mit einem Nachdenken darüber, was wir uns wünschen würden, was ihr euch wünschen würdet, ne? Wenn wir jetzt so eine Utopie uns vorstellen davon, wie Menschen zusammenleben könnten, wie Mann sein, wie Geschlechterrollen gehen könnten. Was würdet ihr euch wünschen? Auch wenn wir da gerade noch weit von entfernt sind, aber es ist ja wichtig, solche Bilder überhaupt zu haben.
Ja, also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da seitens sozusagen der öffentlichen Bildung auch wirklich positive Rollenmodelle mal in Kampagnenform meinetwegen auch mal öffentlich gemacht werden und da wirklich, also dieses ganze Thema Diversität und auch Inklusion, dass das wirklich mal aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln auch im Hinblick auf Geschlechterrollen eben propagiert wird, eben mit dem Hinweis, dass eigentlich alle nur gewinnen können, wenn es da eine differenziertere Auseinandersetzung gibt. Und ja, ich meine, das erfordert eben viel Auseinandersetzung mit sich selbst und auch den eigenen Bedürfnissen und dass das aber auch okay ist, das lernen ja nun auch immer mehr. Und das, also wie du gesagt hast, im Kleinen, denke ich, macht das jeder in seinem direkten Umfeld. Ich versuche es familiär auch bei meinen Jungs irgendwie mit reinzubringen. Aber es ist
Also
eben
das
so.
ist so der Weg dahin, so, ne? Also aber wo wollen wir hin? Wie könnte das am Ende einfach mal aussehen? Was wäre schön? Wie
Das
sollen
ist.
wir, ja, zusammenleben? Wie könnten Rollen neu gedacht werden? Gibt es sie überhaupt noch?
Dass sie nicht irgendwie mit Erwartungen verknüpft werden und eben mit Klischees und sozusagen Erlerntem, sondern aus einer wirklich differenzierten Selbstwahrnehmung. Dieses Thema auch der Väter in der Erziehung, ne? Also es gibt hier bei uns im Kiez einige Väter von Kindern oder einige Kinder, bei denen ich die Mutter noch nie gesehen habe, sondern nur die Väter, die dann mit auf der Brust geschnalltem Kind und zwei Kindern noch im Anhang irgendwie zur Schule, zur Kita
Ja.
marschieren und so. Und das sind auch Helden des Alltags, die auch viel Mental Load stemmen. Und das ist aber auch okay, ne? Das ist ja auch eigentlich total schön. Und das wäre zum Beispiel auch was, wo ich sage, da fühlt sich der Mann sicherlich auch gesehen von seiner Partnerin und kann sich vielleicht auch mal fallen lassen. Also so diese Art von Beziehungsmodellen auch
Ja, und dass
im
dann
Alltag.
gleichzeitig eben halt auch Frauen, die irgendwie den ganzen Tag auf dem Spielplatz und im Supermarkt mit ihrem Kind umgeschnallt rumlaufen,
Klar.
auch mal als Heldin des Alltags begriffen werden und entsprechend das auch honoriert wird, auch finanziell honoriert wird, was da an, egal von wem, ob von Männern, Frauen, wie auch immer, was da an Erziehungsarbeit geleistet und Haus, ne, Rückenfreihalte, Reproduktionsarbeit irgendwie geleistet wird, auch honoriert wird. Genau, das wäre ein wichtiger Punkt. Leonard, du nickst. Was denkst du über das Thema? Wie wünschen wir uns denn unsere Gesellschaft in Bezug auf Geschlechterrollen? Wieder 10 Gedanken gleichzeitig. Also es ist so sehr lame und plakativ und so, vielleicht hört sich das an, aber ich würde natürlich eigentlich wünschen, dass einfach Menschen auch unabhängig des Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität einfach und auch allem anderen, dass sie sie selbst sein können und dürfen, so wie sie sind, und wir uns auf dieser Basis irgendwie achtsam begegnen und bemühen, gut miteinander umzugehen und einfach da gute funktionierende Wege miteinander zu finden und uns individuell zu sehen. Und natürlich gehört da auf jeden Fall ganz dringend so, dass auch viele soziale Bereiche und Care-Arbeit und was auch immer ganz anders einen Stellenwert bekommt und besser honoriert wird. Und da bricht gerade so viel weg, weil der auch, ich glaube oft, weil die Effekte auch finanziell schlechter messbar sind, aber die sind so unfassbar wichtig für unsere Gesellschaft und für das Klima und für Miteinander, und damit werden auch so viele Probleme verhindert. Das ist was, was total im Argen liegt und wo gerade immer mehr gekürzt wird, weil es vermeintlich der unwichtige Bereich ist, was absolut nicht stimmt. Also ich glaube, was vielleicht hilft, auch, also Pauls Punkt mit politischer Bildung fand ich sehr interessant, und ich glaube, da auch da brauchen wir eigentlich mehr Brücken, und also man überfordert Menschen ja auch oder macht Menschen Angst und so. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund für Ablehnung und für bestimmte extreme, einfache Positionen. Und ich glaube, und es ist ja auch okay, dass manche Menschen da überfordert sind oder dass manche Menschen erst merken, oh, das macht mir Angst oder so. Aber da muss man, glaube ich, halt irgendwie mehr Mittel und Wege schaffen, einander zu verstehen, damit halt aus diesem Ungewohnten oder dieser Angst oder was auch immer manche Menschen spüren, halt nicht beschissene Taten folgen und irgendwie sich die Gesellschaft spaltet und wir so viel Hass erleben. Also ich wünsche mir viel, viel mehr Liebe in der Gesellschaft, ja. Ja, aber das, klar, das klingt jetzt so toll. Also aus meiner Position kann ich das natürlich auch sagen, und das ist natürlich auch so ein bisschen sowas, was man leicht als so ein Friede, Freude, Eierkuchenspruch abtun kann. Ja, ich wünsche mir mehr Liebe und dass wir alle so wir selbst sein können. Aber ich glaube, letztendlich stimmt das. Also letztendlich fühle ich das und wünsche ich mir das und fände ich das extrem wichtig und würde es mir auch selber sehr, sehr gut tun. Aber ich wünsche mir das in erster Linie auch für die Gesellschaft und für viele andere. Ja, ich finde, wir haben jetzt eigentlich einen ganz schönen Bogen gespannt hier. Wir sind ausgegangen von der Frage, wie ist es so, wie sind eure Erfahrungen als hochbegabter Junge gewesen, als hochbegabter Mann? Was hat vielleicht auch das Abweichen von klassischen Geschlechterrollen mit Hochbegabung zu tun? Und wir sind gelandet, wenig verwunderlich, bei der gesellschaftlichen Dimension. Und da lässt sich natürlich nicht immer dann ständig sagen, so, ah, das und das, das hat jetzt alles nur mit Hochbegabung zu tun. So, ne? Wir leben in dieser Gesellschaft, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Es gehört zum Phänomen der Hochbegabung dazu, dass nur eine kleine Minderheit von Menschen hochbegabt sind. Also können wir eigentlich nicht über dieses gesellschaftliche Thema reden und dabei nur bei Hochbegabung bleiben. Aber wir haben auch gesehen, dass vielleicht gerade hochbegabte Menschen schon auch, ja, die das Werkzeug sozusagen mitbringen, um sich einzubringen. Ja, das heißt nicht, dass jetzt jeder und jede einzelne von uns die Verantwortung hat, die Welt zu ändern, überhaupt nicht. Aber es macht Sinn zu gucken, in welchen Kontexten habe ich vielleicht die Möglichkeit, auch mich einzubringen und daran mitzuwirken, dass Dinge sich ändern. Und eine Gesellschaft, in der wir einfach sein dürften, wie wir sind, und in der auch Care-Arbeit, und das ist ja letzten Endes Arbeit, die eher Frauen immer zugeschrieben wird, mehr honoriert wird, statt weggekürzt wird. Ich finde, das ist eine sehr schöne Vision für den Schluss.
Ja, ich danke euch beiden, Paul und Leonard, dass ihr so offen berichtet habt. Das war ganz schön, mit euch zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Also ich fand es extrem spannend, hat mir auch, glaube ich, ganz gut getan, mal so ein Gespräch zu führen, ja.
Ja, schön. Schön.
Ja, ich fand es auch wirklich sehr, sehr spannend und danke dir, Leonard, dass du dich bereit erklärt hast. Das war wirklich eine gute
Ja,
Bereicherung
toll.
für unsere
Ja,
Podcast.
wirklich schön. Also ich freue mich auch richtig. Ich bin schon ganz gespannt, die ganze Folge nochmal zu hören. Ich schließe wieder mit einem Hinweis auf unsere Shownotes. Da werden wir gerne die genannte Studie verlinken. Gerne auch das Interview mit Emilia Roark, auf das ich kurz verwiesen habe. Entschuldigung, ein Frosch im Hals, ganz am Schluss. Unsere nächste Folge im Oktober wird sich um das Thema drehen, verbunden sein statt Einsamkeit. Hochbegabte auf der Suche nach Freundschaften und Partnerschaften. Denn das ist ja ein Thema, das wir auch, ja, das immer schon zwischendurch aufgetaucht ist, dass Hochbegabte sich manchmal mitten unter Menschen einsam fühlen. Also auch ein wichtiges Thema. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und empfehlt unseren Podcast Begabungslust auch gerne weiter. Ja, und wir senden viele gute Wünsche an euch Hörerinnen und Hörer und sagen einfach mal bis bald. Tschüss.
Macht's gut.
Bis bald. Alles Gute.